Guten Morgen, es ist Samstag, der 26. Juli 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, die 200. Ausgabe des Podcasts für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind, den Podcast für den asymptomatischsten aller Rekordsommer. Mein Name bleibt auch in hohem Sendealter, Paul Brandenburg, aber meine Bitte an euch, die bleibt jung. Natürlich wollen wir, wie immer, nur das eine von euch, euer Geld, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und lebt einzig davon, dass ihr uns mit eurer direkten Spende auf Sendung haltet. So ihr also etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Falls ihr aber mit eurer Spende das Regime nicht einfach nur ärgern, sondern ihm einen echten Schlag versetzen möchtet, dann nutzt doch für eure Spende ab sofort auch gerne die Nackte Mark. Die Nackte Mark ist unser neuer Krypto-Spendencoin, auch für Anfänger und alle, die Krypto und Technik eigentlich gar nicht mögen wollen. Auf nacktemark.de findet ihr eine Anleitung, mit der auch der absolut Ahnungslose in wenigen Minuten allen Banken und Behörden ihr Geld und unsere Finanzierung entziehen kann. Geht auf nacktemark.de und haltet uns und viele andere freie Medien damit auch gegen den schlimmsten Regimeterror immer auf Sendung. Ich sage im Voraus herzlichen Dank und wende mich endlich unserer heutigen Geburtstagsrunde zu. Aus Mallorca erstmals im Nacktniveau ist der Ex-Bankenboss, Finanzinsider und Kollege unseres Finanzpodcasts Nacktes Geld, Hermann. Und natürlich aus Österreichs Alpen das einzige Geburtstagskind, das mit 200 frischer ist als je zuvor. Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo Paul,
boah,
hallo Milena.
Ich bin froh, dass das nicht Video ist.
Damit hast du gleich das Kopfkino angeschaltet, wenn wir gerade anfangen.
Mal gucken. Natürlich, ich sehe toll aus. Mein Spiegel ist heute Morgen nicht zersprungen.
Das kann ich aber bestätigen, das tust du tatsächlich. Also wenn man dich auch zur Morgensstunde sieht, dann siehst du toll aus. Das ist so. In dieser Woche ist ja so ein bisschen was Kontrapunktisches geschehen zu unserem Geburtstag. Eigentlich war es ja eine Woche, in der die Ikonen der ihrer respektiven Ehren untergegangen sind. Ozzy Osbourne ist gestorben. Hulk Hogan ist gestorben. Malcolm Jamal Warner ist gestorben. Den kennen Fans der Cosby-Show vielleicht noch ganz gut. Und auch Jazzmusiker Chuck Mangione ist gestorben. Also vier große Tote auf einmal. Zum Glück seid ihr beiden frischer denn je. Aber bei so einer Gelegenheit, bei 200 Sendungen, ist doch viel, wenn man so drüber nachdenkt. Die haben wir zurück überlegt. Und 200 Sendungen, 200 Wochen am Stück, die wir jetzt gemacht haben. Und das ja in einer Situation oder in einer Arbeitssituation für mich, muss ich sagen, die immer noch so schräg ist wie am ersten Tag. Da arbeite ich jetzt mit Menschen zusammen, die ich vorher nie getroffen hätte, die ja in ihren alten Branchen auch die wirkliche Titanen waren und große Strippen gezogen haben. Milena, du im News-Gewerbe bei RTL, Privatsendern. Hermann, du in den Bankenchef-Etagen. Und mal bei der Gelegenheit Hand aufs Herz, wenn ihr es zurückdrehen könntet und wenn ihr so in die alte Establishment-Anerkennung, wo ihr doch ganz andere Arbeitsbedingungen hatte, dickere Autos, Büros, Assistenten und was alles so gab, ist das manchmal irgendwie doch, zwickt es euch da? Also schöner wäre es, wenn es geblieben wäre, wie es früher war, oder ist eigentlich besser heute, Milena?
Du siehst mich gerade nicht den Kopf schütteln. Also nee. Du siehst nicht, wie ich den Kopf schüttel, aber ich schüttel ihn natürlich nicht. Ich meine, was sollte ich da? Ja, ich hatte einmal in meinem Leben ein schöneres, großes Auto, weil ich da viel Geld verdient habe. Dann hatte ich es auch gehabt. Also ich habe ja so ein Motto, was ich schon hatte, brauche ich nicht nochmal. Ne? Das ist ein Motto, das einem das Leben leichter macht, finde ich. Ne? Also schönes Auto hatte ich einmal. Jetzt habe ich ein 14 Jahre altes Auto, das super fährt.
Naja, außer
ein Paul Brandenburg setzt sich an Steuer. Das ist Frechheit. Das einzige Mal, dass dieses Auto mich im Stich gelassen hat.
Da war es die Kupplung, ja, und das hatte nichts mit mir zu tun.
Ja. Wer weiß, was du mit dieser Kupplung da angestellt
hast. Du saßt neben mir. Du müsstest
mit deinen großen Füßen. Ja. Egal. Nein, ich möchte nicht wieder zurück. Hm. Ganz sicher nicht.
Okay. Hermann, same question.
Ja, also von meiner Seite kann ich nur sagen, ich würde es eigentlich genauso wieder machen, weil es war eine wunderbare Zeit. Ich habe enorm viel gelernt und hätte damals auch meinen Job für weniger Geld gemacht. Man hat es mir dann aufgezwungen sozusagen, aber ich habe wirklich sehr viel dabei gelernt und ich habe vor allem sehr, sehr unterschiedliche Leute kennengelernt. Und vielleicht einen Satz, der mir immer wieder auch heute noch entgegenkommt, ist, was man so unter Börsenhändlern per Handschlag macht oder in Chicago, als ich ausgebildet wurde, per Zeichen, wenn man sich gegenübersteht, das ist my word is my bond. Also das, was ich sage, zählt. Hm. Da brauche ich keine Anwälte, da brauche ich niemanden und von dem aus habe ich mich orientiert. Und da würde ich sehen, wie Milena die Zeit war schön, aber sie hat sich verändert, genauso wie alles um uns herum verändert. Und darauf muss man sich einstellen. Und das heißt natürlich bei mir auch, es sind Kinder gekommen, ich habe ganz andere Interessen. Also von daher, ich bin genauso, wie es heute ist, eigentlich happy damit.
Wenn du heute einem Banker die Hand reichst, ist die Hand weg, ne? So in der Art.
Wenn du an seinen zwei Anwälten vorbeikommst, ja.
Ja, komisch, dass du gerade die Handschläge ansprichst, denn das war für mich tatsächlich auch der größte Unterschied. Also seit ich in diesem Gewerbe bin, habe ich nicht einen schriftlichen Vertrag mehr irgendwie abgeschlossen. Also alles, was ich jetzt seit 5 Jahren mache, kann man sagen, ist tatsächlich nur auf Zuruf und per Absprache. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, die aber wirklich die Ausnahmen sind, habe ich in diesem Business jetzt noch keine solch verschlagenen Mistkerle getroffen, wie in der Medizin, in der ich vorher war, oder auch im Gründergewerbe, die dann hinterher kamen und sich an irgendwelche Absprachen nicht halten wollen. Tatsächlich funktioniert alles, was ich jetzt an Kooperation habe in der Zeit, komplett auf Zuruf und auf Absprache, und es funktioniert. Also genauso geht es mir auch. Also ich habe ja auch schon, wie ihr, habt ja auch eure Geschäfte verlassen, bevor es eigentlich sein musste. Also bevor jetzt die Corona-Pandemie kam, seid ihr auch vorher ausgestiegen, wo wir wissen, was da kommt. So ging es mir mit der Medizin auch. Und entsprechend, natürlich würde ich es auch nicht zurückdrehen. Wir machen uns jetzt ein Geschenk zum 200. haben wir gesagt. Ein großes, dickes Geschenk für euch alle da draußen und für uns hier drin. Das wird ein schönes Ding, ein dickes Ding. Aber vorher muss man bei so einer Gelegenheit einfach Danke sagen. Allen Menschen, die uns Rampensäulen hier die Arbeit überhaupt erst möglich machen. Das sind natürlich allen voran Björn Richter, Giorgio Micic und Harvey Bullitt, Barbara Lohmann, Annette Klein, Jan Münter, Oliver Sperl und natürlich Jens Fischer-Rorian. Ohne euch, da gäbe es diese Sendung in der Form so nicht, weil ihr es überhaupt erst technisch möglich macht, redaktionell möglich macht, weil ihr die Musik dafür gemacht habt und weil ihr uns den Rücken frei haltet, dass wir uns hier Woche für Woche echauffieren können und euch da draußen hoffentlich ein bisschen unterhalten. Vielen, vielen Dank. Möge es noch lange so weitergehen. Und ein neuer, der kommt jetzt dazu. Und das ist auch unser Geschenk an euch und uns, nämlich Charlie, der Programmchef von Trigger FM mit seinem Sender Trigger FM. Der hat sich überlegt, dass er den Sendelizenzherausgebern dieselbige einfach um die Ohren haut. Trigger FM ist ja der Sender der freien Medien, das Radio der freien Medien da draußen, was gute Musik liefert und jede Menge von dem, was Milena beispielsweise so produziert, was Nuoviso macht, was auch Apollut macht, aber bisher eben immer kastriert. Weil Trigger FM ja ein Radiosender ist auf so DAB- oder Autoradiofrequenzen und deswegen die Landesmedienanstalten im Nacken hat. Und deswegen hat Trigger FM-Programmchef Charlie gesagt, das reicht mir jetzt, und haut denen die Sendelizenz wieder zurück auf den Tisch und geht ins Internet, und zwar mit uns zusammen, mit paulbrandenburg.com, und bringt da in Zukunft den Content der freien Medien unkastriert und in voller Länge. Das geht los am Dienstag. Dienstag 0 Uhr diese Woche, der 29.07. Da ist Trigger FM mit seinem neuen Programm ausschließlich, mit seinem neuen alten Programm eigentlich, mit dem, was ihr kennt, aber eben erweitert um die volle Dröhnung Unchained. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass das passiert. Lasst euch überraschen, da kommt dann viel. Es wird viel noch verbessert und umgestellt, denn Trigger will wachsen und will Neues bieten, ohne dabei irgendwie mit Werbung zu nerven oder euch irgendwie anders in den Ohren zu legen. Details folgen die Woche und die Tage. Ihr habt es jetzt hier zum ersten Mal gehört, und jeder, der unseren Newsletter bestellt hat über paulbrandenburg.com, der kriegt rechtzeitig alle Infos dazu. Jo, ist auch schön, Milena, oder?
Jo.
Große Begeisterung.
Nee, schon. So, und jetzt können wir anfangen, oder?
Ja, jetzt können wir anfangen. Genug der Werbung. Okay, jetzt können wir anfangen. Jetzt kommen wir zu ganz fröhlichen Themen, und es geht wie immer los mit dem Krieg. Hurra. Denn der tobt immer noch, und zwar gleich in mehreren Fassungen. Einerseits beschließt gerade die EU nach, wie es heißt bei Deutschlandfunk, slowakischer Zustimmung endlich das 18. Sanktionspaket gegen Russland. Die 17 davor, die haben ja schon so toll geholfen. Russland macht sich regelmäßig kaputt. Jetzt haben sie Nummer 18 auf den Weg gebracht, um den bösen Russen endlich in die Knie zu zwingen. Da aber, Milena, scheint es dann irgendwie an der Heimatfront nicht mehr so richtig toll zu laufen. Denn während der Russe offiziell Schuld hat, da ist ja irgendwie in Kiew die böse Bande an Insassen der Ukraine, der Bürger der Ukraine, nicht mehr so ganz gewillt, den Kram mitzumachen. Da ist jetzt jede Menge Protest auf den Straßen. Demos gegen Volodymyr Zelensky. Und man kratzt sich in der deutschen Presselandschaft den Kopf, um was es da geht. Die Nachdenkseiten fragen Maidan 2.0. Hat der Mohr seine Schuldigkeit getan? Kann er jetzt gehen? Was sind das für Proteste? Ist das jetzt wirklich Maidan 2.0? Die Russen beschimpfen die CIA, sie sei schuld an der Inszenierung. Der Westen wiederum behauptet, die Russen hätten es inszeniert. Jedenfalls scheint Zelensky im eigenen Land alles andere als beliebt zu sein.
Ja, es ging ja in erster Linie darum, dass er die Korruptionsbehörden die ja für die Korruption aufklären sollen in der Ukraine, einem der korruptesten Länder der Welt, ja, wie wir wissen. Sagen. Ja, also den wollte er die Unabhängigkeit wegnehmen. Also sie quasi unter staatlich, das ist wirklich lustig, ne? Also die Korruptionsbehörden unter staatliche Aufsicht stellen, unter die korrupte staatliche Aufsicht stellen. Und das hat zu einigen Protesten geführt. Und natürlich in Europa weiß man jetzt auch nicht mehr so richtig. Ne? Also die Erzählung der EU, die Ukraine entwickle sich rasant zu einem Rechtsstaat und könne so locker der EU beitreten, das ist natürlich ein bisschen in Turbulenzen geraten. Für EU-Bürger ist das eher eine gute Nachricht, ja, weil die Ukraine in der EU dürfte wahrscheinlich ziemlich teuer werden. Das heißt, der Wiederaufbau wird von uns finanziert und die Ressourcen dann von den USA ausgebeutet. Ja, also so, das ist so ähnlich wie mit den Waffen. Wobei ganz interessant ist, dass das ukrainische Parlament sehr hinter dieser Abschaffung der unabhängigen Korruptionsbehörden steht. Ja. Und die ehemalige Ministerpräsidentin und jetzige Oppositionelle Timoschenko, Julia Timoschenko, wir erinnern uns, die mit dem Haarkranz, ja, dieser blonde Haarschopf, dieser germanische, die sagte, dass der Westen über diese Korruptionsbehörden Kontrolle über die Ukraine ausüben würde. Ja. Also das ist ja ganz interessant. Das ist wahrscheinlich auch wahr, weil der Westen hat ja nach dieser sogenannten Maidan-Revolution, von vielen auch westlicher Putsch genannt, ja, für diese Einsetzung dieser Behörden gesorgt. Und ich meine, der Aufschrei des Westens im Grunde ist ja auch völlig heuchlerisch. Denken wir jetzt an Hunter Biden. Ja. Hunter Biden, ja, der Sohn von Joe, der sich in der Ukraine die Taschen voll gemacht hat. Und als ein ukrainischer Staatsanwalt gegen diese Firma ermittelte von Biden, wurde der entlassen. So, warum wurde der damals entlassen? Weil Ex-Präsident Joe Biden die Ukraine dazu gezwungen hat. Das hat der Analyst Mike Benz ermittelt, Dokumente vorgelegt und Biden hat ja auch noch damit angegeben, dass er für die Entlassung des Staatsanwalts gesorgt hat. Das gibt's als Video. Also Biden hatte 1 Milliarde Dollar an US-Finanzhilfe ausdrücklich von der Entlassung des Staatsanwalts Viktor Schokin abhängig gemacht. Also der Staatsanwalt, der gegen seinen Sohn ermittelt hat. Und das Geld kam übrigens von USAID, ja, der sogenannten Entwicklungshilfebehörde. Aber noch zum Schluss, weil du auch gesagt hast, ist Wladimir Zelensky in Ungnade gefallen? Ja, wahrscheinlich schon. Das hat jetzt Seymour Hersh, der Pulitzer-Preisträger und Investigativjournalist, gesagt. Laut Quellen aus der US-Regierung, der ist ja ganz gut vernetzt, sagt er, die USA wollten die Ära Zelensky nun beenden, um endlich auch den Krieg in der Ukraine beenden zu können. Und angeblich soll Zelensky weg und der damals von Zelensky geschasste Befehlshaber der Streitkräfte und jetzige Botschafter in London, Saluschny, solle wohl als neuer Präsident eingesetzt werden. Also gewählt werden natürlich, gewählt werden. Und was dafür spricht, ich meine, das ist ja natürlich schwer nachzuprüfen, aber was dafür spricht, dass inzwischen ganz viele Leitmedien, zum Beispiel Financial Times, Economist, die ziehen extrem über Zelensky her. Also die tun genau das, was gerade noch als Putin-Propaganda verteufelt wurde. Das würde dafür sprechen. Und dass Trump Zelensky nicht sonderlich mag, das haben wir ja auch in diesem legendären Video aus Washington erfahren.
Ja, in der Tat. So ist es wohl. Und wenn man dann noch eine Sache anschaut, die auf den ersten Blick nicht ganz so verbunden ist, aber die trotzdem mir diese Woche wahnsinnig versüßt hat, dann finde ich, wird es ziemlich offensichtlich. Da war ja ein Mann in Amerika, der spielt bei der Bild eine Art Chefjournalistendarsteller. Und das ist einer der Hauptpropagandisten des Ukraine-Krieges, nämlich Paul Ronsheimer. Der war bei Tucker Carlson in den USA und hat ihn interviewen wollen. Das Ganze wurde eher zu, sagen wir, einer öffentlichen Kastration, einer Restkastration von Paul Ronsheimer, weil Tucker Carlson ihn ja Strich und Faden auseinandergenommen hat. Da gibt es ganz viele Themen aufzumachen. Aber Carlson sagte ja auch, lieber Hermann, er sagte ja auch bei diesem Interview, was glaube ich 2 Stunden insgesamt geht und was Bild nur auf Englisch bisher zur Verfügung stellt. Ein Schelm, wer jetzt glaubt, dass das irgendwie eine Vermeidungshaltung ist. Wenn man das alles übersetzen würde, dann würde Ronsheimer nirgendwo mehr auftauchen können. Der sagte ja auch, die Ukraine, das ist ein amerikanischer Marionettenstaat, der seine Menschen verheizt, allein für die Geldinteressen anderer Staaten. Und ihr Deutschen, ihr seid so irre selbsthassend und so verrückt, dass ihr diesen Wahnsinn unterstützt, dass ihr dieses Shanghaien, dieses Zwingen von Menschen zum Kriegsdienst, zum Sterben für die Geldinteressen anderer unterstützt. was da stattfindet, ist halt nur noch ein Blutbad, getrieben von amerikanischen Wirtschaftsinteressen. Da saß ein Paul Ronsheimer daneben, schnappte nach Luft und stammelte irgendetwas dagegen, was schwer verständlich war. Aber es war ein Vorgeführt werden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zumindest ausschnittsweise, was da lief. Aber er fasst es ja ganz gut zusammen, oder? Also die amerikanische Ausbeutung der Ukraine scheint abgeschlossen und nun kann man das Ding still abwickeln.
Ah, es war ein Erlebnis, muss ich sagen. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ich habe mir das 2 Stunden lang angehört und das war eigentlich auf der Kategorie von J.D. Vance in München, würde ich sagen, weil er hat einem deutschen Wokie praktisch alles um die Ohren gehauen, der gar nicht gewusst hat, dass er da, ich will es nicht vorgeführt nennen, sondern dass er den Spiegel vorgeführt kriegt. Und genau das, was du sagst, hat er noch ergänzt mit dem, wer denken denn die Führer, dass sie Leute zum Sterben schicken können? Also wenn du jetzt dafür bist, dass mehr Leute an die Grenze, an die Front sollen, warum stirbst du nicht da? Und da hat Ronsheimer natürlich keinerlei Defense gehabt, dass er gesagt hat, er hat dann ein bisschen gestammelt. Aber es waren so ein paar Dinge, die so offensichtlich rausgekommen sind. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich mir auf seinem Kanal dann angehört habe, den Podcast, den er mit einem seiner Redakteure gemacht hat, wo er in einer Stunde diese beiden Stunden zusammengefasst hat. Und wer die Dinge neben sich legt, der weiß genau, wie etwas uminterpretiert werden kann. Und da, dass er jetzt Tucker Carlson getroffen hat, der in seinen Kommentaren dann natürlich als wahnsinnig und mit seiner Lache, dass die Deutschen, die regelmäßig Ronsheimer hören, die waren natürlich da auf 180. Habe ich gerade heute Morgen gesehen, dass er Sandra Navidi aus New York eingeladen hat, um das Ganze wieder zu leveln. Sandra Navidi, muss man sehen, aus meiner Finanzbrille, sitzt in New York und ist praktisch eine selbstständige CEO Global Beyond Global oder Global Beyond, die so in der Hedgefund-Community sehr weit unterwegs ist und die auch öfter mal den Elmar Thewissen auf weiblich präsentiert, also bei Latz sitzt und da erzählt, dass sie ja in der gleichen Straße wie Jeffrey Epstein gewohnt hat, aber ihn gar nicht kennt. Also jemand, der so scharf darauf ist, alle Reichen an der Wall Street zu kennen, kannte dann Jeffrey Epstein nicht. Und dann kann man eigentlich schon daraus schließen, was als nächstes kommt. Ja.
Da sagte tatsächlich Tucker Carlson bei der Gelegenheit mit Ronsheimer, nicht Putin ist dein Feind, deine Feinde sind Merkel und Merz. Das sagte er und erklärte ihm, wenn Sie mal schauen, Herr Ronsheimer, wer in Deutschland die Morde auf die Straße bringt, die Armut und die Vernichtung des Landes, dann sind das eben genau nicht die bösen Wladimir Putin und die NATO benennt, sondern genau die im Inneren. Und das saß schon, Melina, das waren schon echt Treffer mitschiffs.
Ja, der hat eine Menge Treffer gehabt. Er hat ja auch gesagt, also er hat ja Merkel als Kriminelle benannt, ne?
Ja.
Weil sie durch ihre Migrationspolitik das Leben der Deutschen enorm verschlechtert habe. Ja, also ich meine, bei uns bekommt Frau Merkel Sendezeit und Preise und hat ein Büro mit ganz vielen Mitarbeitern. Also es ist schon so erfrischend, ein Blick von außen. Aber Carlson, da hat sich richtig in Form geredet. Da hat ja auch gesagt zu Ronsheimer, wenn Sie glauben, dass ein Krieg mit Russland die Probleme Ihres Landes löst, sind Sie ein absurder Mensch.
Ja, das hat er explizit zu BlackRock Fritz gesagt. Ne? Also BlackRock Fritz sei ein absurder Mensch,
okay,
weil er glaubt wirklich, dass das so sei. Genau, ja.
Okay, und wenn Sie erlauben, dass US-Truppen, also fremde Truppen in Ihrem Land stationiert sind, dann haben Sie keinen Selbstrespekt. Ja. Das ist demütigend. Also Carlson hält Deutschland ganz klar für einen Vasallenstaat, was ja auch viele in Deutschland inzwischen tun. Und ich denke, das tun alle Amerikaner, also die politisch Denkenden.
Ja,
die sagen es natürlich nicht alle. Also die Demokraten sagen es einfach nicht, denken das auch. Also als Obama in Berlin, als ihm da Hunderttausende zugejubelt hat, da wird er das auch gedacht haben. Ja. Aber ich muss eins dazu sagen, wir haben jetzt ein bisschen über Ronsheimer, Lord Helmchen, wie er schon teilweise genannt wird, weil er mit dem Helm in der Ukraine steht, gelästert.
Ja, ja.
Aber immerhin, er hat dieses Interview gemacht. Ja, aber die meisten Dünnbrettbohrer im deutschen real existierenden Staatsjournalismus, die haben ja Angst vor Kontaktschuldausschlag, ja, dass ihnen gleich die Gürtelrose irgendwo hinwächst, wenn sie nur den Namen Carlson erwähnen. Ja? Hast du jetzt wieder irgendwelche Bilder im Kopf?
Ja, die Gürtelrose hinwächst. Also ich meine,
ja. Aber das ist so. Also Ronsheimer ist zumindest zwar völlig unbewaffnet dorthin gegangen.
Er ist immer ja. intellektuell blank, ja.
Ich halte ihn für eindimensional. Das ist mir häufig bei Bild-Redakteuren aufgefallen. Also jetzt nicht, ja. Eindimensional sagt es ganz gut. Aber übrigens dazu passend, zu diesem Interview passend, gab es jetzt einen Post des State Departments.
Ja,
des US State Departments. Zur Zensur in Europa, ja. Und da steht drin, in Europa werden Tausende wegen Kritik an ihrer eigenen Regierung verurteilt. Diese Orwellsche Botschaft wird die Vereinigten Staaten nicht täuschen. Zensur ist keine Freiheit. Alles, was der DSA, also der oft zitierte Digital Services Act, schützt, sind die politischen Führer vor ihren eigenen Bürgern.
Das ist die Legitimierung. Das delegitimiert ja den ganzen Staat. Also,
genau. Wir sollten auf jeden Fall sofort Trump festnehmen.
Verfassungsschutzüberwachung. Abhören.
Genau. Ja, aber im Grunde, ja, das ist wie bei J.D. Vance. Hermann hat es gesagt, das gab noch mal richtig einen auf die Fresse für Deutschland. Und Ronsheimer musste die Schläge einstecken. Ist nicht viel kaputt gegangen.
Also da, wenn ich auch eine Anmerkung machen darf, was ganz besonders herausgestochen ist aus meiner Sicht, ist, er hat Ronsheimer dazu gebracht, dass Ronsheimer wirklich wortwörtlich gesagt hat, nein, die Ukraine hat Nord Stream gesprengt. Und dann guckt ihn Kacke Carlsen an und sagt, und sind das dann deine Freunde, wenn sie die wichtigste Energiequelle für dein Land gesprengt haben? Und da hat dann Ronsheimer gemerkt, oh, warte, jetzt bin ich irgendwo, wo ich nicht ganz rauskomme. Ja,
ja. Und dann, also, dann stammelt er immer, it's complicated, stammelt er so dazwischen. Aber Snicklink hat es am schönsten beschrieben, was dieser Herr eigentlich ist, dieser Lord Hämmchen. Er sagte über ihn, er ist der normigste Normie und der NPCste NPC, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, in sein Gehirn geht nichts rein, was er nicht vorher als Sprechzettel reingereicht bekommen hat. Und deswegen kann man ihn eigentlich gar nicht hassen, weil er viel zu normal ist und viel zu erbärmlich, als dass er irgendwie der Erwähnung wert wäre. Dem schließe ich mich an, aber ich glaube auch nicht, dass er deswegen aus Härte und Rückgrat dahin gegangen ist, sondern der hat einfach die Reichweite gesehen und damit hat er ja auch recht. Also er lässt sich halt öffentlich pumpen.
Aber zumindest tut er das. Natürlich kann er die Reichweite, warum, ist doch völlig egal. Natürlich nicht, um uns Tucker Carlson jetzt als aufrechten Journalisten zu zeigen. Natürlich wusste er, da habe ich gute Klicks, aber darum geht es ja gar nicht. Die anderen machen es ja einfach nicht. Da ist ein Tucker Carlson, wird als Rechtsradikaler abgestempelt. Er hat auch mit Putin gesprochen, also ein Putin-Knecht ist er auch noch. Ja. Also wird mit dem einfach nicht geredet. Und dann finde ich aber das, was Ronsheimer gemacht hat, schon einen Schritt in die richtige Richtung.
Okay. Ronsheimer hat dann auch versucht, Carlson als Rechtsradikalen vorzuführen, hat dann erklärt, der Kontaktschuldprinzip, dass er ja mit einem Historiker immer wieder auf Sendung geht, der ja behauptet hätte, dass die Nazis den Holocaust eigentlich gar nicht wollten, sondern ihn als Fehlplanungsfolge machten. Carlson guckte ihn dann daraufhin noch an. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn von vorne bis hinten, was Herr Ronsheimer dann mal wieder behauptete. Und das hat ihm Carlson dann auch in der Härte um die Ohren gehauen. Und das recht höflich noch dabei, aber hat ihn halt wirklich als das hingestellt, was er ist. Wirklich ein armseliges Propagandawürstchen, was kaum noch in seinen Helm reinpasst. Und das war wirklich wie ein begossener Pudel, saß er da. Ähnlich ging es ja die Woche weiter. Du hast es schon erwähnt, Milena. Außenminister Marco Rubio hat ja nicht nur diesen Tweet rausgehauen, da über die Digital Services Act, die übrigens eine direkte Reaktion war auf eine Äußerung einer französischen Partei, ich glaube sogar der französischen Präsidentschaftspartei, die Democracy statt Algocracy, also statt Algorocracy, Algorithmenherrschaft wollte. Da ging es dann darum, dass man X ja unterstellt, es sei eine kriminelle Vereinigung, da kommen wir später noch zu. Marco Rubio lässt es krachen Richtung Europa, auch, wir bleiben noch kurz beim Krieg, was die Entscheidung der französischen Regierung in Bezug auf das sogenannte Palästina angeht. Denn Frankreichs Präsident Macron hat jetzt angekündigt, dass Frankreich im Herbst den Staat Palästina anerkennen möchte. Den gibt es gar nicht, aber Frankreich möchte ihn eben schaffen durch Anerkennung gegenüber der UN. Und das hat nicht nur den Furor der Bild-Zeitung ausgelöst, sondern auch den von Marco Rubio. Die Bild schreibt, diese rücksichtslose Entscheidung dient nur der Hamas-Propaganda und wirft den Frieden zurück. Das schrieb Rubio auf X. Sie sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer der Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 in Israel. Und Deutschland hat sich dazu natürlich noch gar nicht verhalten, denn Herr Wadepool, unser Außenminister, der bekanntlich Russland zum ewigen Erbfeind Deutschland erklärt hat, der knabbert noch an einem anderen Problem, denn Herr Wadepool hat es ja unterlassen, sich einer Erklärung der Außenminister, also quasi aller anderen europäischen Staaten, Australien und auch der Schweiz anzuschließen. in dem ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges verlangt wird und von Israel Waffenruhe. Wadepul sagte dazu, nein, da haben sie sich enthalten, da hat Deutschland sich enthalten laut Spiegel, weil Deutschland parteiisch sei. Es stehe an der Seite Israels. Das sei richtig. Die Kritik, dass Deutschland den Gaza-Appell von 28 anderen Staaten nicht unterstützt, weist er zurück. Tja, Milena, auch in Sachen Gaza scheint es langsam auf einen Bruch zwischen Ost und West rauszulaufen.
Ich halte das alles für dummes Blabla. Also ich meine, es passiert ja nichts. Es sind ja inzwischen auch 130 Länder, die einen Staat Palästina anerkennen. Und das hatte bislang keinen Einfluss auf das Geschehen in Gaza, ja? Und das wird sich jetzt auch nicht ändern, weil Macron etwas groß verkündet hat. Ich meine, der gibt jetzt den Friedensengel. Der hat ja gesagt, wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, massive humanitäre Hilfe für die Bevölkerung von Gaza. Ja, ja, wir müssen die Entmilitarisierung der Hamas sicherstellen, Gaza sichern, wieder aufbauen, dann den Staat Palästina aufbauen. Ja, ja, alles schön und gut, das ist bla bla. Ja? Er sagt ja auch nicht, wie das gehen soll. Er macht ja keine Vorschläge. Also es ändert null. Und Macron hat natürlich das Problem, den größten muslimischen Bevölkerungsanteil in Europa zu haben, wie allerdings auch den größten jüdischen, wobei der muslimische meist natürlich etwas lauter ist, wobei der jüdische oftmals ein bisschen einflussreicher ist. Also ich meine, das hält sich dann insofern die Waage. Also er steht da ein bisschen zwischen den Fronten und macht jetzt einen auf Friedensengel. Ich halte das. Ja, es wird, ich meine, Marco Rubio sagt, das gefährdet den Frieden. Ja, welchen Frieden denn? Ja, ich meine, und diese Symbolhandlung, dieser Appell dieser ganzen europäischen Staaten, Australien und der Schweiz, ja, ja, natürlich. Das ist eine Reaktion auf die wirklich, wirklich entsetzlichen Bilder aus Gaza, ja, die wir jeden Tag sehen, wenn wir uns bemühen. Und deswegen glauben diese Länder, sie müssten jetzt irgendwie symbolisch etwas machen, um auch die eigene Bevölkerung zu beruhigen. Aber es hat ja überhaupt keine Auswirkungen. Das ist alles nichts im Grunde. Das Ding geht dort weiter. Es passiert gar nichts. Netanyahu hat natürlich schon ordentlich geschimpft über Macron. Aber ja, und wir reden jetzt auch schon 4 Minuten drüber.
Ich wollte gerade sagen, ja, wahrscheinlich wird es genauso sein. Ich gebe dir recht, das ist nichts weiter als große Geste und großes Wollen. Und am Ende geht alles weiter wie vorher. In Deutschland derweil ja auch, Hermann, in die Kriegsrichtung, was ewige Aufrüstung und Kriegswirtschaft angeht. Die Bundesregierung hat jetzt, so schreibt der Deutschlandfunk, Pläne auf den Weg gebracht für eine schnellere Aufrüstung. Ein vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf sieht vor, dass der Zwang zur Ausschreibung bei Rüstungsaufträgen gelockert werden soll. In dringlichen Fällen kann demnach ganz auf Ausschreibung verzichtet werden. Jetzt würde ich mal so mit wirtschaftlicher Vorerfahrung den Banker fragen, wahrscheinlich sind doch jetzt alle Fälle dringlich in Zukunft. Und es war ja nicht unbedingt so, dass die Ausschreibung, die da vorher stattfand, besonders effektiv war und Korruption nun bekämpfte. Also wie ist das jetzt einzustufen, was die Ausgabe des Sondervermögens angeht, für die Ausgabe von Geldern für unsere kriegsfähige Bundeswehr, damit wir ganz schnell den Russen angreifen können?
Ja, der geübte Banker würde sagen, das ist projektabhängig. Also von daher die Sachen, die eine Rheinmetall oder die französischen Rüstungskonzerne machen können, die gehen natürlich wahrscheinlich an die. Die sind aber auch immer noch abhängig von den USA in der technischen Entwicklung und in dem, was sie da leisten müssen. Und von daher würde ich sagen, dass einiges ausgeschrieben wird. Aber wir hatten ja schon mal das Beispiel, dass zum größten Teil Orders, die jetzt gegeben werden, von Rheinmetall auch im Ausland gebaut werden. Also Ursula von der Leyen hat ja immer darüber gesprochen, dass man das in Europa halten muss und dass man sich unabhängig machen muss. Und da kommt ja eben auch dieser Gedanke her, dass es wirtschaftsfördernd ist. Auf der anderen Seite hat Rheinmetall dieses schwere Gerät, das wird jetzt von Rheinmetall in Australia produziert. Und da ist ganz klar, wenn das aus Australien gebaut wird und in die EU geschifft wird, dass dann die Zölle greifen, die Versicherung teurer ist und natürlich auch die Logistik, wenn das mit Schiffen gebracht werden muss. Also von daher kann man sich da relativ sicher sein, dass die 500 Milliarden, mindestens 250 Milliarden irgendwo entweder in Verwaltung oder in sonstige Kosten gehen. Und wenn man davon noch ein paar Panzer baut und ein paar Raketen, die nur einmal verwendet werden können, dann ist dieser Aufschwung, den die ganzen Wirtschaftsführer jetzt aufgerufen haben, der ist verpufft. Der wird nämlich nur einmal rausgeschossen und dann ist es weg. Auf der anderen Seite gibt es eben die Infrastruktur. Wenn ich dann eine Autobahn baue, die sechsspurig ausgebaut ist und das die Produktion oder die Produktivität der Bevölkerung erhöht, das ist etwas, wo man investieren sollte. Aber das wird unter dieser Regierung nicht passieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hat Marcel Lute gerade so schön getweetet von der oder geexpostet von der A9, glaube ich, war es, und hat eine Zusammenstellung von Geisterbaustellen geschickt. Das hat Deutschland echt auf die Spitze getrieben. Also die Anzahl der vollkommen fortschrittsfreien Baustellen, die es da so gibt. Und mein Tipp ist auch, dass das in der Aufrüstung der Bundeswehr ungefähr genauso laufen wird. Das ist das Gute. Das Schlechte ist, dass die Kohle natürlich trotzdem weg ist. Das Geld geht in die Taschen von KKR, yeah, BlackRock und Konsorten.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche noch darüber gesprochen, dass diese Gelder für Infrastruktur ja noch gar nicht ausbezahlt wurden, weil sich zwei Ministerien darüber streiten, also für Brücken und Straßenbau. Und eigentlich waren die Leute schon geplant, die da bauen sollten. Nur werden die Gelder nicht ausbezahlt erstmal. Also sind die Leute wieder weg. Und wenn die Gelder ausbezahlt werden, hat man die Facharbeiter dann nicht mehr. Also
das macht aber nichts.
Auf allen Ecken und Enden.
Die fangen ja trotzdem an. Das hat ja gerade Marcel Luther erklärt mit diesen Geisterbaustellen. Tatsächlich ist es wohl so ausschreibungsrechtlich, deswegen die ganzen Geisterbaustellen. So ein Ding wird ausgeschrieben. Krass. Unter einer Bedingung, ja warte kurz, unter einer Bedingung für den Gewinner der Ausschreibung, für den vergaberechtlichen Verfahren, dass die Baustelle bis zum so und so vierten begonnen wird. Und begonnen, ihr ahnt, wie das jetzt endet, ist die Baustelle, wenn das erste Hütchen aufgestellt wird und eine kleine Absperrung errichtet wurde. Wann die dann beendet wird, das ist nicht Teil der Ausschreibung. Das heißt, so eine Baufirma sagt, ja klar, kein Problem, wir beginnen morgen. Dann fährt da ein Laster raus, stellt eine Absperrung drauf und fährt wieder weg und wartet, bis sie dann irgendwann mal geeignetes Personal haben, die sie da einsetzen können, weil daran mangelt es nämlich auch. Entgegen aller möglichen Versprechen scheint es nicht so zu sein, dass jede Menge straßenbaukundliche Menschen nach Deutschland gezogen sind in den letzten Jahren. Mhm. Ja, und deswegen gibt es dann überall Baustellen, die schon begonnen haben, aber irgendwie nicht weitergehen. Ähnlich wird es mit der Aufrüstung der Bundeswehr laufen. Das sagte auch der ehemalige Heeresinspekteur. Deswegen musste er ja gehen und wurde jetzt mit Pistorius vertrautem Christian Freudig ersetzt. Ihr wisst, der irre Panzergeneral, der YouTube-General, wie Bild ihn gerne nennt, der über die Vernichtung des russischen Menschen im Felde ja immer wieder gerne bei NTV spekuliert und dem Russen die Niederlage bringen möchte. Dieser irre Blick, den muss man wirklich mal neben so Verkehrsaktivisten und Klimaleute legen. Das haben die irgendwie alle gemein. Also man erkennt diese Durchgeknallten wirklich an diesem großen, also exophthalmischen schon. Das sieht fast so aus, als hätten die irgendein Schilddrüsenproblem. Da quillt der Augapfel so raus.
Ja, ja, er hat ja auch irgendwas jetzt gesagt. Da gibt es so ein kleines Video, wo er von einer Untergebenen interviewt wird. Ja,
da müssen wir noch üben, Frau Präsident. Das klappt noch nicht.
Und dann spricht er von den in der Ukraine, wo die Freiheit verteidigt wird, indem man sie aufgibt. Also persönlich. Also ja, auch ja, ganz klar. Interessante Orwell'sche Geschichte. Leben. Und dann sterben fürs Leben, genau. Ja. Und die Untergebene himmelt ihn an und sagt vielen Dank, vielen, vielen Dank für diese Aussagen.
Get.
Ja, ja, ja. Gut. Sonst wird sie erschossen.
Ja. Ja, noch lache ich, aber das kann mir dann bald vergehen, weil die Bild-Zeitung teilt uns mit in diesem Zusammenhang, dass, Zitat, die Regierung den Kampf gegen Terroristen und Spione verschärfen wird. Ausrufezeichen dahinter. Justizministerin Stefanie Rubik hat das Gesetzespaket erarbeitet. Härtere Strafen für Spione. Ausrufezeichen. Ausländische Spione können künftig besser überwacht werden. Zum Beispiel in der Wohnung abgehört werden. Da fällt mir jetzt gerade auf, dass wenn das so ist, also wenn ausländische Spione alle überwacht werden, wie können sie dann spielen? Egal. Muss ja keinen Sinn ergeben, ist die Bild-Zeitung. Terroristen, Extremisten und autoritäre Regime greifen unsere Freiheit an, so Bundesjustizministerin Hubig zu Bild. Sie testen unsere Abwehrkräfte, darauf geben wir eine klare Antwort. In diesem Artikel dann, lieber Hermann, fehlt eigentlich jetzt Substanz, also es wird nicht klar, wer jetzt in welchem Maße wie gemeint, dürften wohl die Russen Menschen sein, die selbstverständlich Deutschland von früh bis spät schwer ausspionieren, weil unsere nicht kampffähige Bundeswehr, die schlecht ausgerüstet ist, natürlich ein hochgradig interessantes Objekt der Spionage ist. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, als relativer Neuprofi im Bereich des Podcasts und der Delegitimierung, so ein bisschen fühle ich mich angesprochen mit dieser Ankündigung, oder?
Och, ich glaube, dass du schon mittendrin statt nur dabei bist. Die Frage ist, ob du als Delegitimierer oder Spion geführt wirst. Aber eines ist doch vollkommen klar. Sie werden das nutzen, um weitere Gesetze nach vorne zu schieben, die eben die Überwachung, Kontrolle in dieses Gesamtkonzept einbezieht. Und ich mache ja immer den Vorschlag, auch wenn etwas aus der EU kommt, dass man das, was man an neuen Gesetzen machen will, 3 Jahre lang mal an den eigenen Staatsdienern oder EU-Dienern probieren sollte. Und hier, aus meiner Sicht, der größte Unterstützer des Terrorismus und der Spione war USAID, wie Milena vorhin schon angesprochen hat, in der Ukraine. Und ich würde, wenn das aus Deutschland kommt, erst einmal das Auswärtige Amt und vielleicht die Entwicklungshilfe anschauen, ob wir da auch eben in Hamas und Somalia, Sudan, Hamsi, Hisbollah, ob wir da investieren. Weil es gibt eine interessante Anhörung im US-Parlament oder Kongress von Tim Burchett. Das ist ein Senator, glaube ich, aus Tennessee, der das mal aufgeräumt hat. Und da hat sich herausgestellt, dass USAID 2,1 Milliarden Dollar an die Hamas letztendlich gezahlt hat. Offiziell ging es an Gaza, aber 90% davon, sagt er, sind bei der Hamas angekommen. Und deshalb würde ich sagen, das kann man schon machen, aber wie alle Gesetze sollten sie 3 Jahre auf die Staatsdiener, die das für uns vorsehen, erstmal Test angewendet werden.
Ich glaube, das wird irgendwie nicht so wahrscheinlich passieren, glaube ich. Aber man darf sich ja Großes wünschen. Und wie wahrscheinlich das ist, glaube ich, hat uns auch der Staatssender ARD dieser Tage gezeigt. Und wie relativ oder wie sagen wir mal, ja, betroffenenbezogen sowohl Recht sind als auch Zulässigkeiten in der Demokratie. Denn da war ja die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel zum sogenannten Sommerinterview beim Zwangsfunk ARD. Und was sich dann entspannt, das war ein rechtes Waterloo für die ARD. Wobei das der Hauptschuldige nicht mal so richtig verstanden hat. Das ist irgendwie so gewesen, als ob Napoleon meint, er hätte jetzt gewonnen. Während aber unter seinem Stuhl oder hinter seinem Rücken eigentlich alles zusammengebrochen ist. Was war passiert? Die Junge Freiheit schreibt, das Sommerinterview mit AfD-Chefin Weidel wird wegen linksradikaler Proteste zum Fiasko. Schnell wird Kritik an der Berliner Polizei laut. Jetzt erklärt die Behörde, im Anschluss hatte der Gründer des Zentrums für politische Schönheit und Verantwortliche für die Störaktion Philipp Ruch behauptet, die Aktion sei in Absprache mit der Berliner Polizei erfolgt. Ruch hat ja auch behauptet, dass die ARD mit ihm kooperierte dabei. Auf Anfrage der Jungen Freiheit dementierten ein Sprecher der Berliner Polizei und erklärt wortreich, dass der fragliche Bus mit den Lautsprechern dort wohl geparkt worden sei und der Fahrer das Fahrzeug sofort verlassen und sich vom Ort entfernt hätte. Daraufhin sei die Berliner Polizei quasi hilflos gewesen und musste zulassen, dass von diesem Bus ein, Zitat, fortlaufend musikalischer Beitrag abgespielt worden sei, der die AfD beschimpfte. Tja, Milena, das war insgesamt so eine Posse und ich bin ja nun im Vergleich zu dir wirklich alles andere als medienerfahren und produktionserfahren, aber selbst mir war klar, als ich dieses Video dann sah, wo Alice Weidel also gegen diesen Schmähgesang ansprach, dass jeder Tontechniker mit minimaler Berufserfahrung das nicht nur hätte verhindern können, sondern verhindert hätte und dass man das vor allem nachher sehr leicht aus der Sendung rausgekriegt hätte. Ergo, das kann nur pure Absicht auch der ARD gewesen sein.
Ja, sicher. Homburg, ich meine, dessen Finanzfachmann, ja, Professor Homburg hat das Video bearbeitet, da hörst du nichts mehr von den Störern, ja. Ein ganz sauberes Video zwischen Alice Weidel und diesem armen Moderator, arm im Geiste.
Ja, genau. Arm,
da hörst du gar nichts mehr, natürlich. Also der ehemalige Tagesschau-Redakteur Alexander Teske, der ja so als Whistleblower gilt, der hat gesagt, also bei der Tagesschau, also da, wo er herkommt, bei diesem aktuellen, gibt es radikale Netzwerke, die zum Beispiel ein Interview mit Weidel nicht ertragen. Also die kriegen einen Ausschlag, also irgendwie so. Und er glaubt, dass diese Leute das Interview sabotiert haben. Ja, das glaube ich auch. Und er spricht da von Redakteuren und Technikern. Ich glaube, es ist eine Gruppe aus eben dieses politische Zentrum für politische Schönheit, ja, also eine zusammen mit Teilen, also mit Leuten aus der Polizei und Leuten aus der ARD. Ja? Genau, aber nicht, es ist jetzt nicht die ganze ARD und es ist auch nicht die ganze Polizei, nehme ich mal an.
Nur die Präsidenten, sondern es sind, und die Intendanten und die Polizeipräsidenten.
Ja, nee, die waren, glaube ich, nicht unbedingt in diese Aktion verwickelt. Das glaube ich nicht. Also ich persönlich glaube das nicht. Sonst hätten sie sich besser vorbereitet bei ihren Ausreden. Ja. Also das ist, also diese völlig hilflose Ausrede der ARD und des Moderators, ja, wir haben die Weidel gefragt, die wollte nicht reingehen, weißt du, so. ja, als ob irgendwann ein Gast bei der ARD Anweisungen geben könnte und dann ausgerechnet noch Frau Weidel. Also das war so hilflos, dass ich tatsächlich glaube, es handelt sich um wirklich eine kleine Verschwörergruppe aus Polizei, ARD und dann diesem albernen Kunstnetzwerk, die das zusammen ausbaldowert haben. Das ist.
Ja,
du, was machst
weil das alles
du? Du delegitimierst
klein
mich.
Jetzt kommst du auch noch mit dem Vorwurf.
Ja, was heißt denn klein? Meine ich, dass du dass nicht alle, weder die gesamte Polizei noch die gesamte ARD darin involviert ist. Das sieht man an diesen hilflosen Ausreden der Polizei, der ARD. Das will ich damit sagen.
Okay. Na gut, da können wir uns drauf einigen. Aber klein.
Ach, wie nett, danke schön.
Ja, dann halt nicht, dann einigen wir uns halt nicht. So.
Wenn's aber der Interviewer war doch der Chef des Hauptstadtbüros, habe ich gelesen.
Ja.
Also der war ganz oben mittendrin stand. Oder
ja, ist nicht, die Polizeipräsidentin in Berlin, Barbara Slowik, das ist auch eine der übelsten Voko-Faschistinnen, die es überhaupt gibt. Ja. Und also, wenn man die Berliner Polizei ein bisschen kennt, die, aus Gründen kenne ich die ganz gut. Und aus Gründen habe ich auch gewisse Kontakte da rein. Da gibt es so etwas wie Rückgrat und Hoden nicht mehr. Und da guckt wirklich jeder von ganz unten immer nach ganz oben. Die trauen sich nicht alleine aufs Klo, ohne dass ein Abteilungsleiter das anweist. Und wenn da so ein Berliner Polizist mitten im Regierungsviertel so einen, sagen wir mal, etwas auffälligen Bus durchwinkt und dann nicht reagiert, wenn da eben der Fahrer aussteigt und weggeht. So, ich meine, hallo, bleiben Sie vielleicht stehen? Nee, dann nicht, dann gehen Sie halt weg, ja. Dann ist das auf jeden Fall von oben abgewunken und abgesichert. Also das ist vollkommen klar. Das heißt nicht, dass Frau Slowik persönlich die Anweisung gegeben hat. Das funktioniert wie in jeder guten Mafia. Da hat man natürlich vorauseilenden Gehorsam in der unteren Etage. Da bedenkt er sich dann, das will der Chef jetzt bestimmt. Aber ja, they're all in on it, würde ich sagen, Hermann. Also das zieht sich bis ganz hoch.
Ja, also wer schon mal da war in dieser Kurve zwischen dem Interviewort und dem Reichstag, der weiß genau, dass du da noch nicht mal mit dem Elektroroller hinfahren kannst, ohne dass ein Polizist kommt und sagt, du solltest da nicht stehen bleiben. Mhm. Also der Seiteneingang zum Parlament ist eigentlich beliebt, um da zu stehen und ab und zu mal ein Schild hochzuhalten. Das, was ihr macht, ist illegitim. Mhm.
Aber ich würde sagen, Paul, ruf doch mal deine Kontakte an, woher das kam. Das wäre ganz interessant.
Du wirst lachen?
Ja. Ich werde lachen, haha.
Du wirst lachen, das habe ich getan. Und in der Tat ist da intern humorskräftig. Man versucht rauszukriegen, was, wo, wie, hier, wer wusste. Aber dass da viele irgendwie mit drin stecken, so viel ist schon klar. So viel Schweigen, wie dazu herrscht. So viel Maulkorb, wie auch intern offensichtlich ausgeteilt wurde. Weil keiner sich dazu irgendwie äußern möchte. Nicht mal vor Kollegen. Und die Theorie ist, dass Frau Slowik selber da sehr wohl mit drin steckt. Ja. Aber das ist nur eine Theorie. Was völlig ohne Zusammenhang ist, weil wir wissen ja, in unserer Demokratie hat gar nichts mit irgendwas zu tun, meldet Apollo News über 30% mehr Mitglieder. Die AfD wächst schneller als alle anderen Parteien. Mit einem Mitgliederzuwachs von 33,1% ist die AfD jetzt in Rheinland-Pfalz die prozentual am schnellsten wachsende Partei. Mitglieder verloren haben hingegen FDP, SPD und CDU. Ja, hat bestimmt gar nichts mit solchen Aktionen zu tun, wie dieser ARD. Man würde ja eigentlich mal.
Ja, die AfD ist ja auch nach der neuesten Umfrage, die schon nach diesem fürchterlichen ARD-Debakel kam, gleichgezogen mit der CDU. Ne? Beide bei 27%, in Umfragen natürlich, klar.
Ja, irre. Also das Irre ist ja noch, dass dieser linksradikale Aktivistenchef danach ja immer noch feiert, was er da gemacht hat. Die ARD bemüht sich ja irgendwie um Ausreden und hat gemerkt, das ging voll nach hinten los, so wie nach Böhmermann ja damals, diese Aktion da, wo Böhmermann Clowny gedoxt hat. Die haben ja verstanden, dass das offensichtlich ein Dudu war, aber dieser Irre von seinem Schönheitszentrum, der glaubt immer noch, er hat damit irgendwie einen Punkt gelandet. Das ist schon lustig, muss man sagen. Weniger lustig ist allerdings, dass sich derweil auch in Sachen Regime nichts weiter in Richtung Umdenke entwickelt, denn da wird immer noch versucht, eine, ja, nennen wir es vorsichtig, weil problematische Richterin, Brosius Gerstorf, in das Amt der Verfassungsrichterin zu hieven, und nicht nur die, bekanntermaßen gibt es noch die andere Kandidatin, Frau Kaufold, offensichtlich eine Linksradikale, die die geltenden Verfassungsbestimmungen, auch wenn sie noch auf dem Papier stehen mögen, ersetzen möchte durch Klimavorschriften und Einschränkungen aller persönlichen Freiheiten durch politische Vorgaben. Wenn das nun nicht klappt, aufgrund des nicht ganz kuschenden Bundestages, sagt dann jetzt der BlackRock-Mann fürs Grobe, nämlich Kanzleramtschef Frey, der für BlackRock Fritz ja sein Heimatamt, seine Heimatbehörde führt, sagte jetzt, dass man nicht zwingend darauf festgelegt sei, die drei Kandidaten für das Verfassungsgericht im Bundestag zu wählen. Auch eine Abstimmung im Bundesrat sei möglich. Zeitgleich forderte Frey wohl aber alle Parteien auf, von den Maximalpositionen zurückzutreten. Milena, Ablenkungskampf, nur Geplänkel oder tatsächlich ein harter Versuch, diese Damen nun durchzukriegen, weil es nötig ist für das, was politisch geplant ist?
Ja, was mir aufgefallen ist, also wir wissen es nicht, die CSU hat, glaube ich, auch vorgeschlagen, alle Nominierungen wegzufegen und ganz neu nachzudenken. Ja. Aber da gibt es jetzt viele Vorschläge, aber es ist schon erstaunlich, wenn ein Kanzleramtsminister so offen demokratische Selbstverständlichkeiten wegradiert. Ja, hey, wenn der Bundestag nicht will, wir brauchen den doch nicht, dann machen wir es halt mit dem Bundesrat. Ja, und das ist halt die Fortsetzung von der Merkel-Politik. Wir wissen, bei Corona, da hat ja, da hat Merkel die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin einberufen. Die haben ja alle diese absurden Corona-Zwangsmaßnahmen am Bundestag vorbei beschlossen, was ja völlig rechtswidrig war. Aber egal, ja. Und Merz macht ja weiter. Erst das Schuldenpaket mit dem alten, abgewählten Bundestag beschließen. Jetzt das hier. Also da sagen wir mal so, das ist ein Staatsstreich, der längst abgeschlossen ist gegen den Souverän, also gegen den Bürger. Der Staatsstreich der regierenden Politiker gegen den Bürger, das muss man einfach mal erkennen. Die haben die Demokratie offiziell abgeschafft. Spätestens seit Merkel, die Pandemie. Das hätte man auch mit dem Bundestag machen können, hat ja auch Herr Oppermann gesagt, der dann auch nicht mehr lange lebte, warum auch immer, ja. Der SPD-Politiker. Also sagen wir mal so, unangenehme Stimmen gab es dann bald nicht mehr viele, für die Kanzlerin unangenehme, und das wurde hingenommen und es wird einfach so weitergemacht. Das ist, der Staatsstreich ist längst passiert.
Das ist wohl sicherlich eine Tatsache, und das Lawfare heißt das ja im angelsächsischen Raum, also wenn man Krieg mit der Justiz führt und wenn politische Verfolgung stattfindet, dass Lawfare eigentlich das Mittel der Wahl jetzt geworden ist, das finde ich, zeigt ja auch die Gesamtnachrichtenlage. Also wenn man sieht, dass sich der WEF Deep State in Brüssel da eingemauert hat und es ja aufgibt mittlerweile die Illusion von demokratischen Abstimmungen zu machen, versucht er jetzt offensichtlich verstärkt, ich finde, das zieht sich durch ganz viele Meldungen dieser Wochen, mit eben komplett durchmanipulierter und ja komplett unterworfener Pseudojustiz zu arbeiten. Das zeigt ja auch eine Kleinigkeit, was die Tagesschau jetzt vermeldet. 3 Jahre Haft soll Michael Ballweg jetzt bekommen. Das fordert die Anklage im Prozess um den Gründer von Querdenken 711. Genau. Die Verteidigung hingegen will einen Freispruch und Entschädigung für die U-Haft. Das Urteil im Strafprozess gegen Michael Ballweg soll am Donnerstag, den 31. Juli, vor dem Landgericht Stuttgart fallen. Wenn man dann weiterliest in dieser Tagesschau-Meldung, ganz am Ende geben sie dann kleinlaut zu, dass es wohl am ehesten ein Freispruch werden wird. Davor haben sie es natürlich nicht unterlassen, Michael Ballweg all das, was komplett widerlegt wurde, gegen ihn nochmal vorzuwerfen. Ja, Abzweigung, Veruntreuung, Steuerhinterziehung. Und ganz am Ende steht dann, statt der Steuerhinterziehung könnte es auch sein, dass er 200.000 Euro zurückbekommt. Das ist unfassbar, dass dieser ganze Prozess ist eine Riesenfarce. Ballweg wurde ganz klar von allem entlastet. Das Gericht wollte es vielfach einstellen. Diese komplett durchpolitisierte Staatsanwaltschaft will weiter Unrecht erzwingen. Und die Tagesschau, die billigste Hartgeldnutte, die das Regime eigentlich noch hat, die gibt sich dafür her, diesen Mist auch weiter zu verbreiten. Das ist schon krass.
Was dazu passt, ist jetzt, dass der Richterbund, ja, die Richter vom, also der Richterbund fordert jetzt, dass Staatsanwaltschaften unabhängiger werden. Kann man sagen, super Forderung.
Klingt das
finden
mal gut.
Wir alle. Ich meine, beim Ballweg-Prozess haben wir gesehen, diese grün angelackierten Staatsanwälte haben sich ja partout geweigert, diesen Prozess einzustellen, obwohl jetzt auch schon klar ist, dass das Finanzamt dem Ballweg Geld schuldet, ja, nicht umgekehrt. Also das ist verrückt, aber im Grunde haben sie recht, man sollte den Staatsanwaltschaften, es hätte auch das Verfahren gegen Bagdi nie gegeben, weil dort die zuständige Staatsanwältin das nicht wollte. Die hat gesagt, also das reicht nicht für einen Prozess, und dann hat ihr Chef dann gesagt, oh ja, den Prozess, weil es politisch so gewollt war. Aber das Lustige ist die Begründung dieses Richterbundes, ne? Wegen der rechtspopulistischen Parteien, die in Europa immer mehr Erfolg hätten. Da denke ich mir, also in Deutschland gibt es keine einzige rechte Partei, die irgendwas zu sagen hat. Also diese gesamte Einflussnahme ist linkes Mindset oder von links, ja. Und da habe ich mir überlegt, das müssten die ja eigentlich wissen. Und vielleicht war es das jetzt ein schlauer Schachzug, ja, die Rechten vorzuschieben, um dann vielleicht diese Diskussion um die Unabhängigkeit der Staatsanwälte in Gang zu bringen. Aber das ist wahrscheinlich Wunschdenken.
Ja, ich fürchte.
Aber schön wäre es.
Diesen Gedanken hatte ich natürlich auch ganz kurz, Milena, und dachte dann, ich kenne ja leider viele von diesen sogenannten kritischen Richtern, und die sind leider genauso eierlose und rückgratlose Leute wie all diese Polizisten, die sich immer wieder dafür hergeben. Und das zeigt, also die meinen das nicht so. So weit denken die nicht, so verschlagen würden die auch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das sind wirklich die Unrechtsjuristen, die Hilde Benjamine der Gegenwart, die Freisler-Erben, die wir halt in Deutschland haben. Und das zeigt
jetzt. Ich bewundere immer deine Gewissheit. Ich baue ja immer Konjunktiv ein bei Sachen, die ich nicht wirklich weiß.
Wenn du mal vor Gericht stehst, Milena, und diesen Richter ins Gesicht guckst, dann merkst du das ziemlich deutlich. Ja? Wenn dir der Furor, der Staatsanwälten also der Sabber, der den aus dem Mundwinkel tropft, ich habe das Vergnügen ja schon gehabt und hab's bald auch wieder. Näheres dazu folgt in Kürze. Mein Bruder hat es gehabt, weil er eben mein Bruder ist. Und da stehen wir immer vor den gleichen Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft und auswechselbaren Richtern, die in Einzelfällen, das muss man dazu sagen, in Einzelfällen sich dafür nicht hergeben und dann sagen, nee, das mache ich diesmal nicht so mit. Aber dann, schwuppdiwupp, plötzlich ist da ein anderer Richter. Habe ich bei einem Strafbefehlversuch in meinem Fall mal gesehen. Da wird dann plötzlich, mitten in den Akten sieht man eine Richterin, die dann rein notiert, nein, das ist eigentlich nicht denkbar. Weil dann eine Woche später liegt ein ganz anderes Aktenblatt da drin von einem anderen Richter, und der dann das Ding unterschrieben hat. Also die kritische Richter sind in der absoluten Minderheit und die Justiz ist völlig unterworfen. Das zeigt dieser Tage eine weitere Hausdurchsuchung bei Peter Bistron, der EU-Abgeordnete der AfD. Der ist ja immer wieder damit konfrontiert, dass ihm sehr staatsnahe Medien vorwerfen, er sei gekauft. Er sei von Russland gekauft, von China gekauft, überhaupt von allen dunklen Mächten gekauft, die es so gibt, die irgendwie das EU-Regime kritisieren. Und deswegen hat Bistron, sagen wir mal, mehr als eine Hausdurchsuchung abbekommen. Tatsächlich hatte er jetzt diese Woche die 22. Also das nach 21 vor 23, wirklich die 22. Hausdurchsuchung abbekommen, weil man Material sucht, das nun endlich belegt, dass Bistron bestechlich sei und Geld von vor allem Russen entgegengenommen hat. Das Witzige an dieser Geschichte ist, dass Peter Bistron, während dieser Hausdurchsuchung stattfand, sich in den USA befand, in Washington, um mit dortigen Abgeordneten über die Gestapo-Methoden der EU und Deutschlands zu sprechen, im Kampf gegen die Meinungsfreiheit.
Kein Scherz. Ja, aber was wollen die denn? Was wollen die denn 22 Hausdurchsuchungen, um was Neues zu finden?
Das?
Wie doof. Nein, es ist natürlich Quatsch. Die haben ja nichts gesucht. Die wollen einfach Leute einschüchtern. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Spätestens nach einem Mal, wenn die da nichts gefunden haben, dann tust du alles raus aus deinem Haus, ja?
Du wirst es nicht glauben. Es wird noch viel besser. Ich habe Peter Bistron kontaktiert. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Habe ihn gebeten zu erklären, was da genau passierte. Und er sagte, tatsächlich war es so. Er selbst befand sich halt in Washington. Und dann wurde nicht etwa sein Haus durchsucht, auch nicht sein Büro wurde durchsucht, sondern es wurde ein Lagerraum durchsucht, ein Lagerhaus einer früheren Firma von Peter Bistron, die er mittlerweile verkauft hat an einen Unternehmenskollegen. Bistron hat früher irgendwie Lederwaren gehandelt und repariert, Schuhe im Wesentlichen. Und dieses Lager mit alten Lederschuhen, das er vor längerer Zeit verkauft hat, da hat man nun unterstellt, er würde dort Belege seiner Bestechlichkeit sehen. Und da musst du wirklich mal über drei Ecken denken. Also man unterstellt Peter Bistron, dass er so bescheuert ist, dass er irgendwelche Belege gegen sich selbst aufbewahrt, nach 21 Hausdurchsuchungen, genau so doof ist, und sie dann in ein Lager unterbringt, mit dem er leicht in Verbindung zu bringen ist. Also egal, was man von Bistron, der AfD oder allen möglichen Vorwürfen hält, man muss in diesem Fall annehmen, zu Bistrons Lasten, dass er wirklich debil ist. Und wer sich Peter Bistron einmal anschaut, wird sehr schnell feststellen, er ist alles Mögliche, gewiss nicht debil oder irgendwie geistig behindert. Es ist aber nicht nur unwahrscheinlich, sondern es ist nach jeder Lebenserfahrung auszuschließen, dass einer so blöde ist, das zu tun. Und da schließe ich mich deiner Meinung komplett an. Das ist nichts anderes als offener Justizterror in einem extremen Maße. Wahnsinn. Mhm. Ja. Aber Hermann, es geht weiter in dieser Richtung.
Normal.
Es geht weiter in dieser Richtung, denn was sich bewährt hat aus Sicht des Regimes, das muss weitergehen. Und da kommt der Internationale Gerichtshof um die Ecke. Die Welt schreibt, der Internationale Gerichtshof, IGH, der sogenannten Vereinten Nationen, der hat die Verbindlichkeit des 1,5-Grad-Zieles im Kampf gegen die Erderwärmung bekräftigt. Der IGH betrachte eine Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit als, Zitat, primäres Temperaturziel unter dem Pariser Klimaabkommen. Das sagte IGH-Präsident Yui Ji am Mittwoch in Den Haag zur Vorstellung eines Rechtsgutachtens zu den Klimaschutzpflichten der Staaten. Jetzt frage ich dich, lieber Hermann, seit wann dürfen Gerichte Klimapolitik von der Kanzel oder von der Richterbank betreiben? Kannst du mir das näher erklären?
Ja, du schaust auf die EZB, wenn du im Finanzgewerbe bist, und die machen genau das Gleiche. Die fühlen sich jetzt auch für den Klimawandel und Klimatransformation, wie sie es nennen, zuständig, dass sie das finanzieren. Und so kommt das eben an jede Ebene. Und dieser internationale Gerichtshof, da gibt es eigentlich nur einen Satz, den man beachten sollte. Das heißt, zwar ist das Guthaben für einzelne Staaten nicht unmittelbar bindend, aber es entfaltet politisch und rechtlich eine Signalwirkung. Also wieder, wir haben ein Zeichen gesetzt. Die Deutschen sind weltweit die führende Nation, die an diesen menschengemachten Klimawandel glaubt. Und das heißt, dass wir auch dafür zahlen werden. Die EZB wird es finanzieren. Und es wird dann eben Klimainvestitionen geben. Ja, ich denke, das Ganze hat den finanziellen Hintergrund, weil zu keinem Zeitpunkt werden eben Nobelpreisträger, die das kritisch sehen, beziehungsweise man sagt ja immer, die Wissenschaft dass auch die Wissenschaft wirklich so behandelt wird, wie sie ist, dass man sie nämlich challenged, also dass das auch peer-reviewed wird und dass das kritisiert wird. Und diese Diskussion gibt es nie. Also ARD und ZDF scheuen das wie das Weihwasser, dass man eben auch Experten dahin bringt, die das erklären können, was eben mathematisch, physikalisch und chemisch da vor sich geht. Und von daher, wenn das nicht bindend ist, kannst du dir vorstellen, dass The Donald, wenn er noch nicht schon raus ist, ganz raus ist aus dem Pariser Abkommen.
Ist er.
Auch Obama hatte das nie ratifizieren lassen. Das sind alles so Dinge, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, geht's letztendlich um Geld. Und wenn du dann siehst, dass sehr viele Bankvorstände genau das gleiche Lied singen, also über diese Klimatransformation, dann weißt du, dass eigentlich das Interesse dahinter ist, die Menschen, ja, man muss es hart sagen, auf finanzielle Art und Weise weiter zu verarmen.
Ja, klar.
Darin und, zumindest haben sie Erfolg, Milena.
Und was ich aber auch glaube, dass das ein, sagen wir mal so, ein Versuch ist, diese kränkelnde Klimaagenda zu retten. Also in den Köpfen der Menschen kränkelt sie enorm. Im Hintergrund dieses Monetäre, also CO2-Steuer und Handel mit Zertifikaten, das läuft. Nur die Menschen glauben nicht so richtig dran. Ja, also es ist nicht wie bei Corona, wo man denen ja auch so unmittelbar Angst machen kann, du wirst jetzt sterben. Sondern die denken, na ja, das betrifft, ich habe keine Kinder, betrifft mich nicht, so ungefähr. Ne? Also die Leute sehen es ja auch. Also diese Klimahysterie nach 3 Tagen Sonnenschein und dann kommen 2 Wochen Minustemperaturen quasi.
Das hat T-Online jetzt erklärt. Hast du es gelesen?
Nee.
T-Online hat es uns erklärt. Man muss immer wieder dazu sagen, T-Online ist ja ein gehört zum Werbekonzern Ströer. Das sind die diese Plakate in U-Bahnhöfen kleben und auf Bahnhöfen.
Der Tagesstürmer,
und so.
Ja.
Genau, der Tagesstürmer per se.
Nee, das ist nicht der Tagesstürmer.
Nee, der Tagesstürmer ist natürlich der Tagesspiegel aus Berlin, aber es ist gleiche Qualität in Anführungsstrichen. T-Online hat jetzt einen hat einen Text rausgehauen, wo sie erklären, dass der Hitzesommer sich gut tarnt. Ironiefrei, keine Glosse. Nicht scherzhaft, nein. Wir haben es alle nicht verstanden. Wir haben immer noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Wetter und Klima sei. Es kann durchgehend nasskaltes Wetter sein, trotzdem ist dahinter Hitzeklima. Ja? Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Gut. Aber das Lustige ist, das haben sie ja auch in den sozialen Netzwerken versucht. Plötzlich kommen die ganzen Klimafanatiker und sagen allen, die irgendwie sagen, hey, wo ist denn euer Klimawandel? So, jetzt verwechselt ihr alle Wetter mit Klima. Also das, was sie immer tun. Also bei 3 Tagen Sonne schreien sie ja alle Klimawandel. Ne? Also dabei sind 3 Tage Sonne natürlich auch Wetter. Also das ist natürlich ein neuer Versuch der Propaganda. Also das ist konzertiert. Das hat sich jemand ausgedacht, der allerdings nicht sonderlich brillant ist. Und dieses Gerichtsurteil. Ich meine, wie gesagt, man versucht jetzt irgendwie das Ding wieder in Gang zu bringen. Kläger war ja dieser polynesische Inselstaat, Vanuatu oder so ähnlich.
Vanuatu.
Ja. Vanuatu, natürlich geht jetzt Vanuatu, da haben sie gesagt, da sind dann die Studenten dort und die haben das alles gemacht. Natürlich nicht. Also das sind die da vorne stehen. Aber ich meine, Vanuatu wäre wahrscheinlich von sich aus überhaupt nie drauf gekommen, dass sie im Meer untergehen. Aber man hat ihnen das schon eingeredet und wahrscheinlich lohnt sich das auch.
Also, ich wollte gerade sagen, mit ganz viel Geld eingeredet.
Ja, natürlich, man hat ihnen das mit ganz viel Geld eingeredet. Und das ist natürlich, das ist so offensichtlich. Ja, also saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist Menschenrecht. Und das wird dann direkt mit diesem 1,5-Ziel des Temperaturanstieges verknüpft, was ja alles gar Quatsch ist. Ich meine, am Ende wird das in Deutschland klappen. Ja, also da wird wahrscheinlich weiter deindustrialisiert, bis von Deutschland nichts mehr übrig ist. Aber China, Russland, Indien, USA, ich meine, die scheren sich ja jetzt schon nicht drum.
Nö.
Das soll halt die Klimafanatiker bei der Stange halten und die gibt's halt vor allem in Deutschland. Ja.
So ist es.
Und es geht auch um die Finanzierung. Das heißt, hier wird irgendwo ein Gutachten und dann ein Gesetz kommen, wobei dann die deutsche Regierung sagen wird, ja, aber wir sind da verklagt worden, wir müssen zahlen, wir würden gerne nicht zahlen, aber wir können ja nicht, genau wie bei der EU.
Wir sind ja gezwungen, ja.
Das ist ja nicht mehr in unserer Macht, sondern wir sind dazu verurteilt und das heißt, wir müssen jetzt unsere, wie sagst du so schön, Paul, unsere Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, auch beachten.
Ja.
Genau.
Ja, so funktioniert Lawfare. Man lässt sich ja gerne auch von NGOs verklagen, die man bezahlt dafür, dass sie einen verklagen, um dann zu sagen, oh, verdammt, wir wurden verklagt und müssen uns jetzt leider an die Dinge halten, die uns das Gericht als politische Ziele vorgibt, die wir selber erfunden haben. Das ist echt ein dummes Pech, ja. Meine Güte, wenn Bankräuber so vorgehen könnten, das wäre schön. Wir wissen, dass neben der menschengemachten Klimalüge die Umvolkung die zweite große angeblich nicht vorhandene Sache ist, die unser Land so schön vernichtet. Und da schreibt Bild dieser Tage, tausende bereits in Griechenland anerkannte Flüchtlinge sind nach Deutschland weitergereist und haben hier erneut Asyl beantragt. Das berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Demnach stellten zwischen Januar und Mai dieses Jahres rund 8000 Flüchtlinge in Deutschland einen Asylantrag, obwohl sie bereits in Griechenland anerkannt wurden. Viele von den, jetzt schreibt Bild das Wort, Schutzsuchenden, sollen demnach mit dem Flugzeug eingereist sein. Ja, sie kommen in rauen Mengen und die Bild-Zeitung verkauft sie uns weiter als Schutzsuchende.
Ja. Und was noch wunderbar dazu passt, laut Statistischem Bundesamt erhielten im letzten Jahr, also knapp 300.000 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit. Und das ist ein Rekordwert von etwa 46% mehr als im Jahr davor, also 2023. Die Statistiker haben geschrieben, nie zuvor seit der Einführung der Statistik im Jahr 2000 gab es mehr Einbürgerungen. Ja, also das sind natürlich auch zum Teil diese Turbo-Einbürgerungen. Und dazu passt natürlich, und es ist natürlich wieder Berlin.
Ich wusste es.
Da sollen ja jetzt mehr als 40% der öffentlichen Stellen mit Migranten besetzt werden. Also eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst in Berlin. Wenn du Migrant bist, dann wirst du bevorzugt, quasi deine Bewerbung wird bevorzugt behandelt. Das sagen sie auch.
Habibi, sicher.
Und die Arbeitssenatorin Frau Kiezeltepe, ja, sagt, wir müssen den Anteil von Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung fast verdoppeln.
Unbedingt.
Ja, also um den Anteil der Migranten abzubilden, richtig.
Ja.
Ja. Also gleichzeitig die Turbo, also ich meine, es geht überhaupt nicht um Qualifikationen, dann wäre ja auch Frau Kiezeltepe nicht dort, wo sie wäre.
Moment,
ja.
Also Vorsicht, das ist ausländerfeindlich, frauenfeindlich und im höchsten Maße rassistisch. Der Kanzel holt gleich ihre Brüder, wenn du das mal sagst.
Nein, also Kanzel ist mir bisher nicht durch größere Geisteshaltung aufgefallen, also mit Erfolg. Also es geht alles in diese Richtung, was sie macht. Sie macht Aktivismus in der Migrantenpolitik. Da, wenn man das so sieht, macht sie natürlich dann wahrscheinlich einen guten Job. Aber es wird immer absurder in Mordor.
Ja, nee, in Berlin wird es nicht absurder, sondern Berlin ist einfach die absolute Avantgarde dieser Selbstvernichtung und sie sind unglaublich erfolgreich dabei. Also wenn man wie Hermann oder ich gelegentlich in dieses Loch kommt, stellt man wirklich fest, und da reichen kurze Abstände. Also manchmal, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt und ich zum Beispiel im Abstand von 2 Wochen hintereinander dahin komme, es ist jedes Mal, und ich versuche das dann immer zu korrigieren, indem ich da mit anderen spreche, aber ich denke, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Aber es ist, Hermann, doch jedes Mal wieder ein weiterer Abstieg, oder? Neulich, auch eine Story, tut mir leid, wenn die unappetitlich ist, aber sie ist original so geschehen, war ich vor dem KDW, in der Nähe, also direkt gegenüber des KDWs und hatte da etwas zu erledigen und da beim laufenden Betrieb, da fuhr gerade ein Polizeiauto durch, die Menschen liefen die Straße, da schiss dann einer auf die Straße. Der zog sich einfach offen die Hose runter, hockte sich dahin und keiner zuckte. Die Polizei hielt nicht an, niemand fand das außergewöhnlich. Der im wahrsten Sinne des Wortes kackt der mitten vor den Tempel der City West, wo früher mal tatsächlich sowas wie eine gute Gegend war. Das ist jetzt Berlin. Und auch keine Story, weil ich sehe schon wieder die Wahnsinn. Kommentare, Geschichten aus dem Polanergarten, keiner glaubt es ihm. Glaubt es mir, als ich dann zurückging und das Land verließ und dann in ein anderes Land einreiste, da hielt mich da der Grenzbeamte auf, guckte mich so skeptisch an, grinste dann, meint, ach, Sie sind der Herr Brandenburg, danke schön, dass es Sie gibt. Ich habe da fast geweint, weil ich dachte, das ist was ein Gegensatz, ja. Also, dass staatliche Grenztruppen das schön finden, dass ich existiere, das kann nicht Deutschland sein, ihr ahnt es. Und da komme ich wirklich vom Schiss vor dem KDW zurück und höre dann das, also krasser kann der Kontrast, ich weiß, es klingt geskriptet, ich garantiere, ich schwöre euch, das ist genauso passiert. Aber ja, ja, so ist es in Berlin gerade, oder? Ja, ich meine, vielleicht ist aber auch wirklich nur meine schräge Sicht auf die Sache. Ich bin ja Berliner, du ja nicht. Du hast ja das Glück, da nicht herzukommen.
Ja, aber deshalb gucke ich da rein und schüttel mich und denke dann, okay, es ist ein Erlebnis. Aber in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch erwähnen, was Maximilian Grah diese Woche mal gepostet hat, dass es ja so ist, dass wenn da ein richtiger Troublemaker ist, also so ein Bully in der Schule, und dann sollten doch bitte die anderen mit Migrationshintergrund oder aus dem sozioökonomischen Umfeld, aus dem er kommt, die sollten ihn zur Raison bringen. Also letztendlich zeigt auch hier Berlin, wisst ihr was? Und da war ich mit eigenen Augen und mit eigenen Ohren dabei. Ich bin nämlich mit einem Friedensrichter durch Berlin gefahren, vor 4-5 Jahren jetzt, Anfang Corona, als ich da festgesetzt wurde und eine Zeit lang nicht raus konnte. Und da ist mir mal ganz deutlich vor Augen geführt worden, wie da eben Konflikte bereinigt werden. In dem besagten Fall vor 4 Jahren ging es einen Konflikt zwischen Tschetschenen und Türken. Und da ist der Friedensrichter hingefahren und hat Recht gesprochen. Da konnte die Polizei kommen oder nicht, das war denen vollkommen egal. Und dass sowas jetzt wie Maximilian Krah das aufnimmt, zeigt mir, dass es irgendwo entweder eine Vorgabe gibt, dass man sich mehr daran gewöhnen soll, dass es eben außer der westlichen oder der normalen Rechtsprechung, wie wir sie kennen, vielleicht was Neues geben soll. Wir sollten mal das Konzept des Friedensrichters probieren. Also das hört man so raus. Du weißt ja, Paul, ich achte auf viele Kleinigkeiten, wo ich denke, daraus könnte was entstehen. Und das war so etwas, wo ich gedacht habe, auch im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin gesprochen haben, mit Frankreich, dass die Palästina anerkennen. Man muss nur Hollebeck Unterwerfung lesen, Soumission. Und dann denkt man, das ist gar nicht so weit weg.
Das stimmt. Ich habe das gerade gefragt. Genau. Ich habe ihn ja genau das gefragt daraufhin, weil ich das auch nicht ganz glauben konnte. Es gibt diesen Videoausschnitt auf X, da habe ich ihn auch gefragt und habe gesagt, propagieren sich jetzt hier ein Friedensrichter nach Scharia-Recht? Hat er empört, mehr oder minder zurückgewiesen und hat gesagt, darum geht es doch gar nicht. Es geht ja hier nicht um Friedensrichter und Scharia, sondern es geht darum, dass man den sozialen Druck innerhalb der Gruppen nutzen soll. Aber da muss ich echt zu sagen, Herr Krah, nein, von einem Rechtsanwalt, auf den Sie ja immer pochen, der Sie sind, und der sind Sie auch sicherlich, sowas zu hören, das finde ich verstörend, weil wer da so tut, als ob er nicht weiß, dass er hier letztlich genau das Muster des Scharia-Rechts, des Friedensrichters propagiert, der ist entweder wirklich hilflos oder er lügt. Und Hilflosigkeit möchte ich Ihnen nicht unterstellen. Deswegen, das ist exakt die Kopiervorlage. Krah sagt ja in diesem Video, die nehmen halt Polizisten nicht ernst, dann müssen wir aus ihrer Peer Group die nehmen, die sie ernst nehmen. Das ist genau das Konzept des islamischen Friedensrichters. Und was Maximilian Krah da propagiert, ich weiß es nicht. Ich weiß bei diesem Mann in letzter Zeit tatsächlich überhaupt nicht, was der da betreibt. Das wurde ja sehr treffend von Herrn Brotkopp gesagt. Matthias Brotkopp, ehemaliger Minister auch, Innenminister, sagte, wenn es Maximilian Krah nicht geben würde, der Verfassungsschutz müsste ihn erfinden. Und dem schließe ich mich tatsächlich an, ja.
Okay, ich möchte nur noch eins einwerfen. Man könnte natürlich auch sagen, das ist vielleicht eine unsinnige oder auf Dauer vielleicht nicht wünschenswerte, aber es ist natürlich eine pragmatische Idee. Ja, also diese Geschichte, dass man sagt, okay, dann nimmt man jemanden, Hauptsache der Konflikt geht vorbei. So, ich will das nur mal einwerfen, dass man das auch ein bisschen so sehen kann. Nur mal also, so, damit es mal gesagt wurde. Ja,
da kann ich dir meine ganz persönliche Erfahrung schildern, nämlich genau von diesem Konflikt. Mhm. Und ich dachte erst, ich wäre in einem Film, aber dieser Friedensrichter hat ganz klar gesprochen und hat gesagt, wenn das nicht endet, stirbt einer von euch beiden.
Okay.
Und da sitzt du dann natürlich und denkst, ups, was ist denn hier los? Und du weißt, wenn du denen ins Gesicht schaust, die machen keine Späße. Und das ist eben das. Natürlich kann man das sehen, dass wir sagen, wenn da jetzt ein Siebtklässler ist, der vielleicht von den Neuntklässlern dann ein bisschen unter Kontrolle gehalten wird. Aber die Jungs, die ganz vorne stehen und die Polizei und die Lehrer nicht ernst nehmen, die können von der Peer Group nicht mehr eingefangen werden, weil sie die Bosse, weil sie da die Wortführer sind. Und das ist unglaublich schwer, da rauszubringen, weil ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein, dass sowas mitten in Deutschland passiert. Und ich habe es live gesehen.
Das ist pragmatisch. Ja, Mann, das ist eine pragmatische
Lösung. Ja. Es hat gut, der Konflikt sagen wir mal auch so, beigelegt. Sagen wir mal so, wir reden hier viel, es wird ja gar nichts ändern. Ne? Das heißt, diese Konflikte, diese Friedensrichter werden weiter diese Konflikte beenden. Das wird einfach so passieren, nämlich ohne, dass es irgendeiner anordnet oder so. Und ansonsten entstehen diese Parallelgesellschaften in Deutschland immer weiter. Und die Polizei und das Innenministerium, niemand tut irgendetwas. Also es wird immer schlimmer.
Richtig, es sei denn, wir haben millionenfache Remigration. Und da kann man natürlich argumentieren, das sei schwer zu erreichen und problematisch.
Das wird nicht passieren, Paul.
Ja, man kann es durchsetzen, doch. Ob es passieren wird oder nicht, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Sondern wenn es genug Menschen einfach tun, dann wird es passieren. Dass das nicht passieren soll aus Sicht des Regimes, völlig unfraglich. Aber halte ich für erstrebenswerter und realistischer, als mit Menschen zu leben, die Scharia-Friedensrichter akzeptieren. Weil das führt nur dazu, was wir seit langem erleben. Die Deutschen verlassen Deutschland und geben diesen gescheiterten Staat einfach an die Migrantenhorden, die Invasorenhorden, die jetzt da sind und da Messer morden, tagtäglich und immer weiter. Aber gut, Mal sehen, was davon passieren wird. Das werden wir weiter erleben. Dass es wahrscheinlicher ist, dass sie weiter das mit sich machen lassen, da stimme ich leider zu. Das ist wohl so, ja. Das fürchte ich auch. Aber die Hoffnung soll man ja nicht aufgeben. Das hat sich wahrscheinlich auch Donald Trump gedacht im Umgang mit seinem neuesten Zugunglück, das er sich selber beschert hat. Gemeint ist natürlich Big Beautiful Jeffrey, die Epstein-Files, die Donald Trump ja erst veröffentlichen wollte, dann geleugnet hat und jetzt ja was eigentlich. Nun jedenfalls musste dann Donald Trumps Justizministerin offensichtlich einen hochrangigen Mitarbeiter schicken, um mit Epsteins ehemaliger Partnerin, Geschäftspartnerin und Lebenspartnerin Ghislaine Maxwell heißt sie, glaube ich. Tatsächlich ist mir das gerade entfallen. Ghislaine auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Maxwell mein Nachname.
Maxwell, ja.
Maxwell im Gefängnis zu sprechen, weil die ja wohl besagt hat, sie möchte weitere Angaben machen. Das Wall Street Journal legt nach und sagt, Trump weiß das sehr genau, dass er selbst auch in diesen Files genannt wird und deswegen möchte er es beerdigen. Und ein republikanischer Repräsentantenhauschef hat nun, um Donald Trump von dieser ganzen Peinlichkeit zu entbinden oder ihm das auf ihn aufzuschieben, das ganze Repräsentantenhaus vorzeitig in den Sommerurlaub geschickt, damit das Haus nicht mehr abstimmen kann über eine Freigabe der Epstein-Akten. Denn das beantragten die Demokraten zusammen mit einigen Republikanern, die auch nicht auf Trumps Seite sind bei dieser Abstimmung. Es ist hochnotpeinlich und bleibt hochnotpeinlich für Donald Trump. Und wie aus Zufall und reiner günstigen Fügung, weil gar nichts hat natürlich auch dort mit irgendwas zu tun, da legt Trumps Justizministerin nun neue Beweise vor über die direkte Verwicklung von Barack Obama in den Russiagate-Skandal, Milena. Und das hat ja bestimmt überhaupt nichts miteinander zu tun, diese zeitliche Koinzidenz, oder?
Nein, da habe ich auch sofort gedacht, das ist natürlich die perfekte Ablenkung. Bevor sich Trump zum ganz großen Feind der Republikaner macht, nimmt er den allergrößten Feind der Republikaner. Nämlich Bill Clinton, Barack Obama. Ich war gerade bei Hillary Clinton schon geistig, weil im Grunde wurde ihr das ja mal zugeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Also dieser Fake, dass die Russen diese Wahl 2016 beeinflusst haben und manipuliert haben, das hat sich ja auch als Fake rausgestellt. Und das wurde Hillary Clinton angelastet, aber die ist anscheinend politisch nicht mehr interessant genug. Also kommt jetzt Barack Obama damit ins Spiel. Ja? Also der wahrscheinlich ja auch zusammen, klar, es wird ja gesagt, dass in seiner Amtszeit wurde das, diese Fake-Nachrichten wurden forciert und natürlich nehme ich an, dass das eine Ablenkungsmanöver ist. Ja?
Könnte man mal.
Aber interessant ist ja auch, dass es ja angeblich, sagen die Geheimdienste, dass Putin damals 2016 Hillary Clinton bevorzugt hätte, weil er jede Menge Erpressungsmaterial gegen sie in der Hand hatte. Ja, also die wäre ihm als Präsidentin lieber gewesen als Trump. Gut, man weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was man dort glauben kann. Das ist eine Propagandaschlacht auf allerhöchstem Niveau. Aber ja, ich nehme auch an, das ist jetzt Ablenkung und ich weiß auch nicht, warum sich Trump so in die Scheiße geritten hat, aber...
Das fragt er sich wahrscheinlich jeden Tag selbst.
Das fragt er sich jetzt auch, ja.
The greatest shit that could ever be in.
Darf ich da eine neue Verschwörungstheorie einwerfen?
Unbedingt.
Und zwar ein amerikanischer Freund von mir, wir haben darüber diskutiert und wir haben einen dritten gemeinsamen Freund, der in... Los Angeles gewohnt hat, in Palisades, als da alles abgebrannt ist. Und komischerweise ist das ja auch die Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist, dass dieses Land jetzt angekauft wird, um Low-Income-Family-Housing zu bauen. Also auch das war vor wenigen Monaten noch eine Theorie. Aber der sagt zum Beispiel, dass er gehört hat, dass vielleicht Trump ja das Ganze so weit auf die Spitze treibt, dass die Demokraten unbedingt alles veröffentlicht haben wollen, was es denn so gibt. Und Pam Bondi, die Generalstaatsanwältin, hatte ja auch davon gesprochen, dass es Zehntausende von Kindervideos gibt, die so erbärmlich sind, dass man sie wirklich nicht zeigen sollte. Und auf einmal ist das Ganze in eine Farce geraten, wo dann Trump auch für jeden, der ihn so beobachtet, noch irrationeller ist als sonstiges und sagt, nein, da ist nichts. Also von daher... Wenn CNN berichtet, das muss jetzt veröffentlicht werden, könnte es sein, dass er irgendwann sagt, okay, dann veröffentlichen wir es jetzt. Und wenn man sich so die Historie anschaut, Steele-Dossier, genau, und wie, und das Laptop von Anthony Weiner, dessen Ex-Frau Huma Aberdeen hat gerade den Sohn von Soros geheiratet, Hunter Biden-Laptop, Clinton und die Podesta-Mails, da habe ich mir tausende durchgelesen auf WikiLeaks. Also da ist schon eine Menge, es ist eine Menge Propaganda, aber ich glaube, da ist auch eine Menge Bösartigkeit im Spiel.
Ah, das ist doch jetzt wirklich eine Hoffnung von Trumpisten, oder? Also Trump spielt ein so tolles Spiel, dass er jetzt nur so tut, als ob, das traue ich Trump nicht zu, tut mir leid. Aber gut, dann ist natürlich das Argument wieder, das ist sein Geheimnis, seine Superkraft, dass man mal Dinge tut, die man ihm nicht zutraut. Nee, I don't buy it.
Tut mir leid. Das ist die Theorie,
also ja.
Eine andere Sicht.
Ja, legitim, dies kann man haben, so viel man möchte. Aber da glaube ich wirklich eher daran, dass Trump groben Bockmist gebaut hat. Man sah ja auch seinen echten Ärger, als denn ein Journalist es neulich wagte, ihn anzusprechen auf Epstein und sagte, reden wir immer noch über diesen Kerl, reden wir lieber über meine Erfolge. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das für Trump entwickelt. Jedenfalls, meine Vermutung ist, jetzt werden erstmal ganz viele Sachen über Obama ausgepackt und Miss Bondi wird sehr damit beschäftigt sein, zu erklären, wie Präsident Obama, Fox hat da ja Videos gezeigt, höchstpersönlich die Geheimdienst-Community, es ist ja immer die Intelligence-Community, anwies, diese Dinge zu fabrizieren. Das sei also alles ein großer Plot gewesen, den Barack Obama höchstpersönlich angewiesen hat. Das halte ich auch für durchaus realistisch, aber dass es halt jetzt kommt, naja.
Ja.
Wie immer zum Ende ein Blick auf die fortschreitende Umverteilung in Deutschland, immer kräftig von unten nach oben und zulasten der arbeitenden Bevölkerung. Jetzt plant ja die EU 30% Gegenzölle gegen Donald Trump. Trump hat bekanntermaßen Strafzölle eingeführt, hat sich mit Japan geeinigt und die EU außen vor gelassen und nun will die 30% Zölle erheben. Das kommt, Hermann, ja nicht unbedingt zur günstigen Zeit für die Hauptindustrie in Deutschland, die immer noch die Autoindustrie ist. Da vermeldet die Junge Freiheit, der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr um 36,3% eingebrochen. Für die Grünen, das ist mehr als ein Drittel dessen, was der Volkswagen-Konzern vorher noch hatte. Auch die Rendite ging kräftig zurück und es sieht ja insgesamt bereits für die deutsche Autoindustrie nicht so richtig gut aus, für den Export insgesamt. Die Zölle, die da jetzt kommen, ja, würde ich als Laie vermuten, helfen nicht unbedingt.
Nein, ganz sicher nicht. Das ist so ein bisschen Verzweiflungstat der EU, weil sie wollen ja geschlossen auftreten und Trump hat ja gar nichts von der Leyen gehalten und dann hatte er im Rahmen dieses Konfliktes zum 1. August dann einen Brief geschickt, wo er sie auch mit Madame Präsident anschreibt oder anredet. Und da muss man einfach sehen, ich glaube, die Zahlen waren, dass die Amerikaner 90 Milliarden Euro in die EU exportieren und die Deutschen allein 160 Milliarden. Also da sieht man schon, dass wir wieder wesentlich härter zur Kasse gebeten werden. Die Japaner hatten ja diesen biggest tariff deal ever mit Trump gemacht diese Woche. Und die haben sich eben sofort darauf geeinigt innerhalb Japans, dass sie sagen, wir nehmen die Preise der Autos, die wir nach Amerika verschiffen, nach unten. Da gleichen wir die Zölle aus zum größten Teil und wir produzieren in den USA. Und da kann man sagen, VW produziert ja auch schon in den USA und es gibt einiges an Investitionen, die da getätigt werden. Jetzt war gerade dieses Made for Germany im Kanzleramt, wo alle gejubelt haben und jetzt geht es aufwärts mit Deutschland. Das geht einher mit der weiteren Deindustrialisierung. Wir können die Preise auf unsere Autos gar nicht senken, weil wir nämlich durch diese erhöhten Alleinenergiekosten tragen dazu bei, dass das nicht funktionieren wird. Und von daher ist das ein weiterer Schlag für Deutschland. Und wie Trump vor Jahren schon gesagt hat, die deutsche Autoindustrie wird die amerikanische Autoindustrie. Das, was die in Amerika in Zukunft bauen, wird da eben auch verkauft. Das heißt, ein VW sieht auch im DAX weiterhin eigentlich okay aus, obwohl sie anfangen, jetzt sämtliche Gewinne abzugeben. Sie haben schon das ein oder andere Werk dann geschlossen und werden das an Rheinmetall geben. Und das ist eben das, was mich umtreibt, diese Kriegsvorbereitung. Deutschland setzt da auf eine Karte und das heißt eben, dass wir ganz aufmerksam sein müssen. Sie wollen diesen Krieg. Und wenn man sieht, wie lange die Planung geht, 2029, 2030, dann kann man eigentlich nur sagen, die Bevölkerung muss wachgerüttelt werden, wenn sie nicht ihre ganzen jungen Menschen verlieren will.
Ja, es ist ja auch ein altes Gesetz, dass vor allem überschuldete Staaten, denen es wirtschaftlich schlecht geht, Krieg suchen, auch um Ressourcen im Ausland zu sichern oder Gelder. Aber ich möchte noch was zu diesen Zöllen sagen. Man kann es auch anders sehen. Also langfristig betrachtet könnten hohe Zölle der Amerikaner Europa helfen. Also nicht der EU, ja, Europa gegen die EU. Weil die EU, also EU-Staaten, die würden sich dann schon genötigt fühlen, bilaterale Verträge abzuschließen.
Ganz genau,
mit den USA. Ganz genau. Und das würden, also Ungarn ist auch dabei, ja. Also das würden dann auch die anderen machen, einfach schon aus lauter Not, wenn die Zölle zu hoch würden. Also Deutschland nicht natürlich, weil Deutschland geht lieber unter, also als mit Trump einen Vertrag.
Gute Erfahrung gemacht.
Ja. Genau, als mit Trump zu einem Vertrag. Aber grundsätzlich, wenn die anderen aussteigen, das schwächt und zerfasert und lässt vielleicht die EU sogar zerfallen, ja.
Aber jetzt träumst du.
Ich träume. Vielleicht, da könnte man ja auch sagen, vielleicht will der Trump das ja. Ja, das heißt, der Punkt. Trump, für Trump ist natürlich ein jedes, viele, viele kleine Länder in Europa sind natürlich viel, viel günstigere Geschäftspartner oder Verhandlungspartner als eine EU mit so ein paar Betonschädeln da an der Macht, ne? Also Frau von der Leyen und so. Also für ihn wäre es nicht schlecht. Das könnte sein. Also ich würde es mir fast wünschen, weil das könnte langfristig natürlich super sein. Dann könnte vielleicht sogar VW wieder erfolgreich werden, ja. Weil dann, er muss es nicht nur E-Autos bauen. Dazu wird VW ja auch von Brüssel gezwungen. Alle werden dort gezwungen. Ja, und Deutschland soll ja demnächst noch mehr Geld nach Brüssel überweisen. Mhm. Weil die wollen ja jetzt, also in ihrer Zahl, genau, 2 Billionen haben. Und in diesem Extremfall soll Deutschland ein Viertel finanzieren. Ein Viertel davon soll es finanzieren, dafür aber dann weniger Geld aus der EU zurückbekommen. Ja?
Aber das ist kein Grund zur Aufregung. Wir wissen ja, das zahlt ja nicht der Bürger, sondern der Staat. Das hat uns ja Robert Habeck erklärt, als er noch nicht ausgewandert war.
Er fehlt.
Sehr. Ich dachte, wenigstens zum Geburtstag kriege ich das. Naja, Robert Habeck hat ja mittlerweile das Land verlassen, also was auch niemand beunruhigen sollte, wenn der letzte Ratte das sinkende Schiff verlässt. Der ist, glaube ich, in Dänemark. Und während Robert Habeck sich also abgeseilt hat, da vermeldet das Statistische Bundesamt auch, nichts hat hier mit irgendwas zu tun, ich muss immer wieder sagen, dass der Export deutscher Autos in die USA im April und Mai, Zitat, bereits eingebrochen sei. Ganz zufällig vermeldet auch der GfK-Konsumstimmungsindex ein erneutes Sinken. Die Verbraucher würden wohl immer weiter sparen. Völlig ohne jeden Zusammenhang, vermeldet die Bild, Schock bei Autozulieferer Bosch. Mehr als 1000 Stellen werden gestrichen. Klar. Und Tichys Einblick vermeldet, Wohnungseinbau bricht um 85% ein. Immer weniger Neubauten werden realisiert. Deutscher Wohnungsmarkt steht unter Druck. Potz.
Genau. Und die Deutschen sind gar nicht mal so doof, wie man denkt, weil die finden ihr Leben in Deutschland in der Mehrheit inzwischen scheiße. Also
was?
Zumindest, ja. Laut einer INSA-Umfrage sagen 60% der Befragten, dass es sich in Deutschland heute eher schlechter lebt als noch vor 10 Jahren. Nicht einmal jeder Zehnte meint, dass ich das Leben verbessert habe. Ja?
Unglaublich.
Ja, also damit selbst der deutsche Michel hat verstanden, irgendwas ist jetzt nicht mehr ganz so schön.
Mir fällt da immer, ich denke ja, ich bin ja ein Mensch, gebe ich zu, immer wieder freimütig, der in Spencer Hill-Film denkt, weil ich habe in meiner Kindheit alle Filme 1000 Mal gesehen. Ich bin auch der Überzeugung, man kann ein Kind vernünftig erziehen, indem man ihn einfach das Gesamtwerk von Bud Spencer und Terence Hill anschauen lässt. Das ist A, unterhaltsam, B, zutiefst moralisch. Nein, das meine ich ganz ernst. Das ist großartig. Und es werden eigentlich alle Lebenslagen abgedeckt. Und es gibt diese wunderschöne Szene, wie Spencer und Hill sich mal wieder durch eine Riesenmasse an Kleingangstern geprügelt haben. Es was klatscht und platscht und überall fallen sie links und rechts um. Und nachdem die eigentlich komplett durch sind, alle komplett vermöbelt sind, da kommt dann ganz am Eingang dieses Raums, wo sie da rein sind, dann steht da noch ein so ein Aufpasser, so ein geistig minder bemittelter Kleinschlager und mein Chefchen, wir müssen mächtig aufpassen. Ich habe hier gerade 2 mächtig verdächtige Typen reingesehen. Und so ungefähr kommt mir das immer wieder vor, wenn ich solche Meldungen mitkriege. Es ist Potzblitz. Ich meine, es droht nicht zusammenzukrachen, sondern alle wesentlich Industrien sind kaputt und die restlichen Dinge werden abgeschraubt und irgendwo im Ausland verschabelt. Und während das passiert, vermeldet dann aber die Regimepropaganda Steuereinnahmen im Rekord. Erstes Halbjahr im Plus. Wenn man da hinschaut, stellt man fest, das ist bedingt durch Erbschaftssteuer-Sondereffekte. Da gibt es 1, 2 sehr, sehr superreiche Leute, die offensichtlich Erbschaftssteuer im Milliardenbereich gezahlt haben. Das reißt dann mal die ganze Steuereinnahme auf. Und Hermann, du hast ja beim nackten Geld mir bereits erklärt, was dann der Staat mit der Kohle macht, die er da jetzt noch hat. Und das zieht einem ja wirklich die Schuhe aus. Also wenn wir den Faschisten im Amt des Bundespräsidenten anschauen, der hat sich ja erstmal einen dicken Schluck aus der Steuerpulle genommen, weil es gerade so gut läuft.
Ja, also Schloss Bellevue wird renoviert und das heißt, er muss ja vorübergehend umziehen. Also je nachdem, wenn nach deutschem Baustandard renoviert wird, kann das auch 20 Jahre dauern. Aber auf jeden Fall zieht er da aus und woanders hin und da es repräsentativ sein muss, wird das den deutschen Steuerzahler, der gerade diesen warmen Regen zu Lars Klingbeil gegeben hat, 205 Millionen kosten. Also jedenfalls erste Veranschlagung. Wenn das dann in sich ins nächste Jahr zieht, kann Saring, dass es einen Nachtragshaushalt gibt, dann kostet es halt mehr. Aber das muss uns das wert sein, unsere liberale Demokratie.
Das ist irre. Und das, dazu passend ist das, was News vermeldet, was das Innenministerium jetzt an Geld ausgibt. Milena, hast du es gelesen? Das kleine Schmankerl?
Ja, aber da muss man weiterlesen. Du meinst wahrscheinlich die Masseure, die für 100.000 Euro jetzt die Bediensteten dort massieren sollen. Die haben irgendwie einen mehrjährigen Vertrag, wollen die abschließen mit denen. Aber dieses Dienstverhältnis ist zwischen den Beschäftigten, also den massierten Leuten und dem Masseur. Das kostet keinen Cent Steuergeld. Das schreibt selbst News, nur etwas weiter hinter im Artikel.
Okay, wichtiger Einwand tatsächlich. Mhm. Ja gut, die sollen dann selber, aber die Behörde schreibt das aus für die Mitarbeiter.
Jo, die wollen halt da drin, also ich kenne auch andere Firmen, wo es das gibt schon seit 20, 30 Jahren.
Ja.
Dass dann ein Masseur kommt, der dann, wer will, kann durchmassiert werden. Also die müssen ja auch nicht, sondern ne, da haben sie anscheinend genug Leute gemeldet, die möchten das gerne und dann kommt der mal ein, zweimal die Woche und dann gibt der dem, weiß ich nicht, das Geld in die Hand, dann geht er wieder.
Ach so, geht das bei einer Massage,
ist auf 20 Minuten.
Lena erklärt die Welt.
Es ist auf 20 Minuten limitiert, wobei das An- und Entkleiden schon beinhaltet. Also man muss sich da ein bisschen beeilen. Ja,
normalerweise sitzt man da eigentlich und wird nur der Rücken so ein bisschen massiert. Was? Also die ziehen sich, es ist auch nicht mit Happy Ending.
Oh nein, also, ich wusste es. Ich will gleich noch, so, das ist das Niveau komplett endgültig nackt und im Keller. Ein Zeichen für uns,
dass... Ihr seid Kerle, ihr habt doch auch daran gedacht. Ihr habt daran gedacht.
Nein.
Ich habe nur eure Gedanken erraten.
Das Zimmer ist 22 auf 5,12 Meter. Ich glaube, das wurde sogar bekannt gegeben in der Ausschreibung.
Wie? Es gibt ein Massagezimmer?
Ich habe nichts anderes gedacht.
Es gibt ein Massagezimmer im Bundesinnenministerium.
Ja.
Ja, soll
Moment.
Es geben.
Aber Moment, Melina, also wenn das Innenministerium das Ding ausschreibt, diesen Vertrag an Bandenzimmer dafür zur Verfügung stellt, dann, sorry, stimmt's nicht. Dann gehen Steuergelder dafür so direkt drauf, weil das kostet alles Geld.
Ja, was kostet Geld? Das Zimmer.
Natürlich.
Das Zimmer wird jetzt extra gebaut wahrscheinlich.
Nein, aber...
ja, aber da ist einfach eine Kammer, die steht leer und jetzt nehmen sie die halt als Massageraum. Man kann es aber auch ein bisschen übertreiben, Paul. Also wirklich.
Ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt so eine Massagekammer im Innenministerium vorstelle, besser wird es tatsächlich nicht mehr. Ich mach zu, das war's. Wenn das Niveau so komplett nackt ist, bleibt mir nur zu sagen, ihr Lieben, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser, Landesverräter wie Fritz Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Hermann und Milena Preradovic. Das war Nummer 200 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.